Ich weiß nicht, wo wir in einem halben Jahr sind. Ich weiß nicht, wo wir in 5 Jahren sind. Kann ich nicht sagen. Aber ich hoffe, dass möglichst lange dieser Faktor Mensch irgendwie in der ganzen Rechnung nicht komplett auslöscht dabei ist, auch wenn ich genau das Gegenteil versuche.
Ich muss zugeben, im Vergleich zum Rennradsport sind unsere Daten im Trailrunning genauso dreckig wie der Sport selbst.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
And pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Herzlich willkommen zum Trailfunk, dem Podcast von Alles Laufbar. Mein Name ist Benny und ich freue mich, euch zu einer neuen Folge unseres Talk-Formats begrüßen zu dürfen. Nachdem wir in den letzten 2 Folgen dieses Formats mit Julian und Carina sowie mit Isa und Kimi 4 wundervolle Frauenstimmen gehört haben, wird es heute wieder etwas tiefer in der Stimmlage, denn ich habe 2 Gäste. Die werden sich natürlich nicht nur darauf beschränken, hier die Geschlechterparität wiederherzustellen, nein. Stefan Helbig und Michael Arendt sind Trailrunner, Coaches, Datenanalysten, Unternehmer und wahrscheinlich noch einiges mehr. Die große Überschrift dieser Podcast-Folge soll lauten Daten und Datenauswertung im Trailrunning. Und warum die beiden genau die richtigen Gesprächspartner für dieses Thema sind, das werdet ihr gleich erfahren. Erstmal muss ich sie hier mit reinholen. Hallo Stefan, hallo Micha. Schön, dass ihr da seid und schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ist ein Weilchen her.
Ja. Hi Benni, danke, dass wir da sein
dürfen. Grüße. Hi. Wir sitzen hier in Oberau in unserem Mini-Studio zusammen. Und Christian und ich haben uns vorhin gefragt, was wir zu trinken anbieten können. Und ich habe mich erinnert, dass ihr beide ja früher zu Zeiten von Michael Arendt Training oft so Podcasts und Videos auch aufgenommen habt und ich immer von euren Athleten so regionale Bierspezialitäten schicken lassen habt und die vor der Kamera verkostet habt. Und weil es jetzt 10 Uhr morgens ist, ist es jetzt alkoholfreies Bier geworden. Aber ich hoffe, das ist okay.
Das ist in Ordnung. Aber ich glaube, damals war es ein bisschen später noch mal, ne? Wie viel haben wir mal
aufgehört? Ja, das waren teilweise Nachtschichten und ab einem gewissen Zeitpunkt ist dann so das erste Bier geöffnet worden. Ja. Das hat sich so durchgezogen, muss man dazu sagen.
Okay.
Also trinken wir weiterhin gerne. Also, ja. Wenn noch um 10 Uhr morgens, aber sonst.
Ja, okay, deswegen alkoholfrei passt jetzt, meinst du? Ja,
völlig genau.
Alles klar. Es ist vielleicht auch schwieriger. Früher war das noch so mehr en vogue, oder? Im Trailrunning, dass man auch mal ein Bier vor der Kamera getrunken hat. Das vielleicht heute.
Ich glaube, das hat uns einfach nicht gestört. Also ja. Ich glaube,
gab es ja trotzdem zum Teil, oder?
Stimmt, ich erinnere mich, genau. Wir hatten schon mal ein paar Stimmen darauf, die das kacke fanden, die gesagt haben, okay. Schlechtes Vorbild irgendwie, wenn der Trainer Alkohol trinkt und so. Aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die uns immer ganz wichtig war, dass wir authentisch bleiben so und dass wir uns da nicht zu sehr irgendwie von außen reinreden lassen.
Okay, cool. Ja, euch hatte ich ja vorgewarnt, vielleicht nochmal ans Publikum da draußen, bevor wir jetzt tiefer einsteigen in unser Hauptthema mit den Daten. Müssen wir, glaube ich, so wie wir hier sitzen, 3 in die Jahre gekommene Trailrunner, müssen wir eine kleine Nostalgierunde einschieben. Es geht gar nicht anders. Es ist ja, glaube ich, auch eine ganz interessante Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Es war auch unweit von hier. Ich glaube, Micha, für dich war es ein sehr großer Tag in deiner Trailrunning-Karriere. Deswegen würde ich dir vielleicht den Vortritt lassen. Magst du mal kurz die Geschichte erzählen?
Ja, und tatsächlich im Schwarzach.
Schwarzach Ultra, okay. Aber das,
4 Wochen vorher.
Das war 4 Wochen vorher, okay.
Gewonnen, nämlich, das weiß ich.
Aber da habe ich dich noch nicht so richtig. Also ich würde das 4 Wochen später datieren, das Kennenlernen. Okay. Die Geschichte meine ich.
Okay, okay. Soll ich damit anfangen? Weil, ja, wir haben uns damals kennengelernt beim Zugschuss, richtig?
Ja, genau.
2015 war der.
Ja.
Da sind wir ein ganzes Stück zusammengelaufen, glaube ich. Weil ich bin da relativ konservativ angegangen im Vergleich zu allen anderen.
Ich auch.
Und, ja, du auch.
Aber du noch konservativer, ja.
Noch konservativer. Ich war im ersten Checkpoint oder so oder irgendwie nach 30 Kilometer war ich irgendwie 30. oder so. Also wirklich konservativ. Mhm. Und irgendwann bin ich auf dich aufgelaufen. Das war so ungefähr bei, weiß ich nicht, Kilometer 50 oder 40 oder so.
40, ja, könnte sein. Keine Ahnung.
Dann sind wir komplett von Leutasch nach ja, quasi bis zur Patnach sind wir zusammengelaufen, ne?
Genau. Irgendeiner, das war dein letzte VP, irgendeiner meinte dann zu uns, wir sind in Führung, was mich schon doch überrascht hat.
Nee, war noch einer vor uns, oder? War der Franzose noch vor uns?
Ach so, ja, aber ich meinte irgendwann später dann.
Genau, ja, richtig. Ja. Den haben wir dann irgendwann mal aufgelaufen dann. Und dann war es im Prinzip so ein Ausscheidungsrennen hoch. Da muss man natürlich wissen, das Ziel war damals noch in Greinau. Macht jetzt nicht so wirklich viel Unterschied, weil da tut sich, hat sich nicht mehr viel getan, sag ich mal, auf der Querung von Hammersbach bis nach Greinau. Aber da sind wir quasi in die letzte Steigung sind wir noch zusammen reingegangen. Und dann war so ein bisschen Ausscheidungsrennen, wer den Zugspitz Ultra gewinnt und wer leider nur Zweiter wird. Ja, und ja, genau, da haben wir uns
genau
quasi gebettelt. Und ich hatte ein Glück damals. Und das war, ich war besser. Nein, Quatsch, ich war nicht dabei. Nur das keine Stöcke dabei.
Nee.
Und die Beine waren so Gummi, glaube ich, bei uns beiden. Und ich konnte noch ein bisschen was mit den Armen drücken. Und dann ja, irgendwie 6 Minuten oder so rausgeholt bis oben. Und dann sind wir von oben, von einer Kreuzeck. Da war ja richtig beschissenes Wetter, deswegen
genau
nicht ganz hoch. Schneeregen und so. Und dann sind wir runtergelaufen und das weiß ich noch. Der komplette Downhill bis rüber zu nach Greinau. Das ist ja echt ein ganz schönes Stück. Ich weiß nicht, braucht man so 30 Minuten oder so. Da sind wir auf die 10. Sekunde die gleiche Zeit gelaufen, wir beide. Das weiß ich auch noch.
Ah, geil.
Also, du hast alles gegeben, um mich zu holen.
Ja.
Und ich glaube, du, Stefan, bist irgendwie da auch noch mitgelaufen.
Das kann ich kann mich erinnern, dass ich dich im Downhill getroffen habe. Hast du nicht mich ja supportet?
Er wollte. Ich hab's versucht tatsächlich, war spät dran. Ich hatte Vorlesung und bin aus München dann nach Greinau gefahren und habe die ganze Zeit schon auf den Live-Ticker geschaut und gesehen, oh krass, ey, Micha ganz vorne mit dabei, Gas gegeben, wie so ein Irrer. Bin dann hinten noch zur Hochalm hochgelaufen, ja, hab den Matthias Dippacher noch getroffen, hab mir gesagt, okay, wo sind denn die? Kannst du ungefähr einschätzen? Aber der war völlig offen, der konnte gar nicht mehr richtig reden. Und dann habe ich dann.
Der kommt aus dem Allgäu, also ich glaube, das war das Problem in dem Moment.
Könnte sein, aber ich glaube, im Fall war es nicht so. Ich bin oben am Kreuzeck angekommen, hab dann erfahren, okay, die sind in Downhill. Dann bin ich dann in runter in den Downhill. Dann hatten wir jetzt, glaube ich, auch noch ganz kurz getroffen.
Ja, Vollgas. Meine ich auch.
Genau, Vollgas ja runter und dann bin ich auch irgendwie nach Greinau noch eine kleine Abkürzung noch genommen in den Zielbereich. Und dann kam ich ja auch quasi schon um die Ecke, ja, und hab mich auch mega gefreut, dass du das Ding dann geholt hast, denn der Startplatz war ja auch ganz spannend, wie du den gekriegt hast.
Ja, das war so lustig. Das war
mein Startplatz.
Das war eigentlich Stefan.
Ach so, ja, ja. Schweinerei.
Ja, ja. Komm, kannst noch, muss mal gucken, vielleicht werde ich noch disqualifiziert. Kannst mal gucken, ob wir da einen guten Anruf vielleicht werde ich disqualifiziert.
Der ging über Sport Konrad, genau. Ich hätte den laufen sollen, habe aber gesagt, sorry, ich habe da Vorlesung, geht nicht. Ich weiß aber jemanden,
der
auf jeden Fall tot reinläuft. Ja. Und er hat da so geschmunzelt, der Herr Konrad, und hat das gar nicht glauben können. Und letzten Endes ist der erste Platz bei rausgekommen. War ganz
ja, du warst auf jeden Fall sehr, sehr gut vorbereitet. Ich war eher so, naja, ich war auch gerade ein bisschen frisch noch im Trailrunning drin, habe das 3-4 Wochen vorher entschieden. Wie gesagt, du hast schon gesagt, ich hatte keine Stöcke, ich hatte auch keine Ahnung, wie man 100er läuft, was mein erster 100er, ich hatte keine Ahnung, wie man sich verpflegt, aber ich hatte einen mega Lauf, ich hatte einen richtig geilen Lauf und war dann auch völlig überrascht von meinem Ergebnis und voll happy mit dem zweiten Platz. Ja, das war echt cool.
Also ich meine, es war noch wirklich nur Nuancen, sag ich mal, die das, aber so ist es halt bei so
wenigen, ja,
nach 100 Kilometern. Aber ich würde sagen, genau das hat mich damals halt irgendwie, das war der Unterschied, vielleicht, dass ich damals schon ein bisschen geplant reingegangen bin. Ich hatte eine Ernährungsstrategie,
ja,
ich hatte eine Idee, wie ich angehen sollte. Hatte zwar nicht die Zuversicht, die Stefan hatte, dass ich Top 3 laufen kann, aber ich hatte zumindest einen Plan.
Ich muss aber dazu sagen, ich muss mal ganz kurz zwischengrätschen, ich kannte mich als Training zu dem Zeitpunkt und ich weiß, wie er trainiert hat und was er trainiert hat. Man hat wirklich mega gut trainiert. Ja. Und wenn ich an die Dürrenberg-Intervalle zurückdenke, die du da gelaufen bist.
Also ja, die waren schon gut.
Die waren super gut, ja.
Und ja,
deswegen haben wir aber gesagt, okay, das kann für eine Top-3-Platzierung reichen.
Ja, und das Pacing hast du ja auch richtig gut gemacht. Wenn ich
ja, also wie gesagt, wir müssen jetzt nicht zu viel Lorbeer nehmen.
Ja.
Das war jetzt, ich meine, du weißt es ja selber, du kannst alles richtig machen und trotzdem geht's in die Hose oder du kannst alles richtig machen und dann nachher schiebst du es dann
auch, ja,
dass du alles richtig gemacht hast, also im Nachhinein immer schön zu machen. Aber war einfach auch ein schöner, hat einfach gepasst alles an dem Tag und sicherlich nicht
viele, ja, Fehler gemacht. Ja, cool. Und ihr beide kanntet euch zu dem Zeitpunkt ja schon gut, wie wir gerade mitbekommen haben. Und ihr seid im gleichen Jahr, glaube ich, auch den Transalpinenrand zusammengelaufen.
Es war ein Jahr davor.
Es war ja.
Ach ja, davor sogar. Stimmt, so war das. Ein Jahr davor.
2014, genau. Das war über Gurk quasi den Transalpinenrand gelaufen. Und kennengelernt haben wir uns aber 2012 bei einem Lauftreff in Garmisch-Partenkirchen. Das war so unser Kennenlernen.
Ah, okay.
Auftreff ausgeschrieben. Ich habe damals bei RaceRide gearbeitet, beim Robert Pollhammer. Und ja, war da sehr ambitioniert, eine Community in Gang zu setzen. Ja, und
also Stefan war der Erste, der in Garmisch in irgendeiner Weise
was gemacht hat. Geil, du hast Traveling Community gemacht, wo es noch gar keine gab in Garmisch.
2012.
Ja. Also ich war Gewichtsjäger damals in Mittenwald. und habe das dann gesehen, dass sie das machen. Ich war dann auch bei Racelight zwischendurch, wenn ich nach Hause gefahren bin. War einfach ein geiles Geschäft damals und Stefan hat da gearbeitet.
In Garmisch war das.
In Garmisch war das, ja. Mhm. Das war ein Trailrunning-Spezialgeschäft. Also die hatten da Wüstenausrüstung und alle richtig geile Sachen, wo ich richtig drauf Bock hatte. Hat sich leider nicht gehalten, aber es war richtig cool. Und da war ich dann öfter und Stefan hat dann da den Lauftreff gemacht und dann bin ich da rein. Das muss man sagen, was heute so diese ganzen Social Runs angeht, also das war ein absoluter Anti-Social Run.
Ja. Das war, das stimmt, ja. War ja ein Wettkampf oder was?
Ja, das war ein Ausstattungswettkampf. Letzten Endes, wir haben zu den Anfangszeiten zwei Leistungsklassen gehabt, ja, den gemütlichen und den etwas zügigeren. Und irgendwann gab es nur noch eine Gruppe. Ja, dann 20 Leute waren es am Anfang mal irgendwie in den Hochzeiten, sag ich mal. Ja. Aber das hat sich so schnell ausgedünnt, weil dann total Verrückte dabei waren. Ja, also da waren der Andrew beispielsweise, Bergläufer, ein Schottischer, extrem stark gewesen. Und wir haben uns gegenseitig halt immer gebettelt. Ja,
der war immer kleiner geworden. War auch deutscher Meister, der war richtig stark.
Ja.
Und wir sagen immer die Pisten hoch mit Stirnlampe im Winter, Vollgas. Also wir haben uns da richtig hart gegeben, ja. Würde man heutzutage definitiv so nicht mehr machen. Aber damals war man halt in vielen Sachen halt da noch naiver und hatte man auch vielleicht nicht, auch rücksichtsloser einfach. Da war einfach Sport, war noch mehr Leistung, sag ich mal, als das heute vielleicht so ist.
Ja.
Community war nicht so groß geschrieben. Und wenn wir von Community damals gesprochen haben, da war das einfach Gleichgesinnte, die sich trotzdem aus genauso hart geben wollten. Und man hat nicht von, das war nicht so inkludierend, wie das heute ist. Das muss man leider rückblickend zu sagen. War eine geile Zeit für uns. Super. Aber war auch ein bisschen antisocial.
Ja. Wir müssen einordnen, wir reden hier von der Zeit 12, 13, 14. Ich glaube, der Zugspitz-Ultratrail, über den wir geredet haben, das war 2015. Genau. Also es ist verdammte 12, 13, 14 Jahre her. Ja, lange Zeit. Aber kurz darauf habt ihr beide dann ja in ein gemeinsames oder ein Business gestartet und seid ins Coaching-Geschäft eingestiegen. Zu einer Zeit, wo ich auch sagen muss, ey, ihr habt es ja gerade geschildert, wie die Trailrunning-Szene so drauf war, so ein bisschen damals. Da hatte ja kein Mensch im Dachraum irgendwie einen Coach oder so, ne? Und
es gab schon so ein paar.
Ja, vereinzelt vielleicht.
So, das waren so Leute, also jetzt sag ich mal, das war noch nicht so wirklich gezielt, noch nicht auf einer höchsten Professionalisierungsstufe, sag ich mal. Also wir haben da schon so ein bisschen Pionierarbeit gemacht.
Ja, muss man so sagen. Ja. Und man ist immer so die Frage, wo man dann die Benchmark anlegt. Orientiert man sich an den nationalen oder regionalen Trainern, sag ich mal, oder schaut man so ein bisschen auf die internationalen Coaches? Und das war einfach auch so dieses Modell dahinter, dass man deutlich stärker mit Daten arbeitet, dass man eine deutlich größere Objektivität auch mit in den Sport reinbringen kann. Und das hat extrem gut funktioniert, ja.
Ja, also wir haben eher so mal auf Radsport und auf Leichtathletik geschaut, was unsere Methoden auch angeht damals. Und haben versucht, das fürs Trailrunning zu adaptieren. Und alles, was so auf dem Markt war, war eher, ich habe Trailrunning gemacht und will meine Erfahrung weitergeben. Das war so vielleicht, ich möchte es da keinem irgendwie zu nahe treten, aber ich glaube, das war so die Lage.
Ja, ja, also wir reden jetzt über die Anfänge von Michael Arendt Training, dem Vorgänger vom jetzigen Two Peaks Endurance Training. Und ich kann mich auch schon gut erinnern an die Zeit und habe euch so auch ein bisschen als als Vorreiter so wahrgenommen. Weil ja auch, ja, wie ich schon gerade sagte, es war vielleicht noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten, dass man so strukturiert und mit dem Trainer zusammen nach Plan arbeitet. Das war, die Szene damals war vielleicht noch ein bisschen wilder. Inzwischen hat sich das, glaube ich, in meiner Wahrnehmung würde ich sagen, schon geändert. Also es gibt viel mehr Leute, die heute Struktur in ihrem Training haben wollen und auch gezielt mit dem Trainer zusammenarbeiten. Wie nehmt ihr so die Veränderung der Szene, der Trailrunning-Szene oder der Athleten und Athletinnen von damals zu heute wahr?
Ich glaube, die Notwendigkeit, also der Blick für die Notwendigkeit ist einfach größer geworden. Denn man kann sich das nicht begrenzen auf einen Trainingsplan, der stur abgearbeitet wird. Jeder von uns hat ja ganz andere Themen noch in seinem Leben. Ja? Der Sport ist nur einer von vielen Themen letzten Endes. Und gerade wenn wir jetzt bei Stress und Stressbewältigung sind, dann wächst natürlich auch die Notwendigkeit, dass man das Thema Training sehr, sehr gut auch in seinen Alltag integriert, ja, mit allen Herausforderungen, die man so zu meistern hat. Und das funktioniert am besten aus meiner Sicht einfach über ein Coaching, ja, über jemanden, der von außen einen Blick reinbringt und auch eine gewisse Struktur gibt, ja, einen gewissen Halt, so dass man quasi auch einen smarten Weg hat oder einen smarten Entscheidungsweg hat, sein eigenes Leben steuern zu können. Also nicht nur das Training, sondern wirklich einen ganzheitlichen Ansatz. Letzten Endes ist für mich auch der Coaching-Ansatz nach wie vor noch. Und das haben wir auch zu Beginn sehr, sehr gut gemacht. Da hatten wir vorhin drüber gesprochen. Es war ja weniger dieses, ich bin jetzt Trainer, das war mehr das Coaching, ja, dass wir auch wirklich die Struktur geben und die Leute anleiten, ja, und mit dem nötigen Wissen dann auch versorgen.
Ja, also ich würde sagen, als wir angefangen haben, da war nicht klar, finden wir überhaupt Leute, die das wollen. Wir wussten, es funktioniert in anderen Ländern irgendwo. Wir wussten, es funktioniert in anderen Sportarten. Mhm. Aber wir wissen nicht, weil Trailrunning einfach eine ganz andere Art von Sport natürlich auch ist. Also auch von den Leuten her anders und von den Zielsetzungen her ist es nicht vergleichbar mit Tennis oder so. Ne?
Ja.
Da wussten wir nicht, ob das funktioniert. Und wir sind, als wir aufgehört haben mit Michael Adeltring, beziehungsweise das dann ja weitergeführt haben, die drei Mitarbeiter von mir damals, die das jetzt ja auch weitergeführt haben, da waren wir bei über 200 Athleten und weiß ich nicht, über 1000 Athleten, die wir über Trainingspläne mitversorgt haben. Also haben wir ja dann bewiesen, es funktioniert so und damit haben wir ja die Tür aufgeschlagen. Und jetzt, also von dem her diese Anerkennung zu sagen, jawohl, da ist ein Mehrwert, wenn ich einen Trainer habe, die ist inzwischen da.
Ja, du musst es keinem mehr erklären.
Das musst du keinem mehr erklären. Der eine sagt halt, ich will es nicht. Der andere sagt, ich habe Bock drauf. Der nächste sagt, ich habe kein Geld dafür. Okay, aber grundsätzlich ist das eigentlich schon Common Sense. Das muss man nicht mehr machen. Der Unterschied ist jetzt eigentlich, der da ist. Es haben sich, sag ich mal, so ein bisschen in dem Zugwind, in dem Sog, haben sich eine große Anzahl an Trainern weitergebildet. Und auch die da waren, haben sich irgendwo vielleicht auch differenziert. Und jetzt ist eigentlich die Herausforderung für den Athleten, denjenigen zu finden, der gut ist oder der schlecht ist, weil die Differenzierungsmöglichkeiten, ich meine,
damals gab es eigentlich nur euch.
Damals gab es uns und wir waren halt gut, so sage ich jetzt mal. Zumindest weil wenn ich mich schlecht gefunden hätte, hätte ich es anders gemacht. Also offensichtlich, fand ich das, was ihr gemacht habt, gut. Und wenn ich jetzt drauf gucke, dann sehe ich halt auch, die Buzzwords sind die gleichen. Individualisierung, also wir machen das maximal individuell nach neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen. Also das sind immer die gleichen Buzzwords, die da kommen. Aber was sich dahinter verbirgt, das ist halt für den Athleten ganz, ganz schwer auseinanderzuhalten. Und das ist jetzt mehr so die Lage, die wirtschaftliche Lage vielleicht auch, aber auch für den Athleten die Problematik. Es ist nicht mehr die Frage, will ich Coaching oder will ich nicht, sondern nach, welcher Coach passt eigentlich am besten zu mir. Da hat sich die Lage eigentlich komplett geändert so.
Ja. Okay. Vielleicht, bevor wir nochmal einsteigen, was sich noch geändert hat, vor allem im datengetriebenen Coaching. Ihr beide, habt ihr dann irgendwann euch dann entschieden, einen anderen Weg zu gehen von Michael Arendt Training weg? Vielleicht könnt ihr da nochmal kurz schildern, wie es dazu kam und wie eure Beweggründe da waren, Stefan.
Ach, das hatte vielfältige Gründe.
Ja.
Ich kann es gar nicht so auf einen Grund zurückführen. Ja. Letzten Endes war es bei mir auch der Grund, dass ich mich verändern wollte, dass ich beruflich mich auch...
Wie viele Jahre hattet ihr das zu dem Zeitpunkt gemacht?
5 Jahre.
5 Jahre, ja. Ja, ist eine lange Zeit, ja.
Ja, genau, es waren 5 Jahre.
Ja.
Ja, das war eine lange Zeit, ja. Und ab einem gewissen Punkt, also für mich war es halt vom Tagesablauf immer dasselbe. Und ich wollte so ein bisschen ausbrechen, wollte mich auch mal in anderen Feldern probieren, versuchen. Und bin auch ganz froh, dass der Micha das dann unterstützt hat zu dem Zeitpunkt. Und das war für mich auch Beweggrund, eine andere Herausforderung anzugehen. Aber immer so mit meinen Athleten, also ich bin ja nach wie vor Coach geblieben, also ich habe das ja nie wirklich sein lassen, weil ich das auch einfach unheimlich gern gemacht habe, bloß halt nicht mehr in der Intensität.
Also ich glaube, das war bei uns beide so ein bisschen so, dass wir hatten eine Vision, die hatten wir dann zum Zeitpunkt, sag ich mal, nach 5 Jahren eigentlich schneller erfüllt, als wir das dachten. Und wir sind beide an so eine Decke gestoßen. Ja. Mhm. Also bei Stefan war das so eine Sache, dass er sagte, ich möchte noch mehr Wissen mir aneignen. Also mich weiterentwickeln persönlich auch. Also auch in Richtung, dass man ja Data Science dich dann spezialisiert und so weiter. Also da nochmal einen Zusatz gewinnt, was du auch schon während Michael Arendt Training damals auch schon angefangen hattest.
Ja, er hat 2019 angefangen.
Genau.
Ich habe das für mich immer war so ein Nebenprojekt, was ich gemacht habe, mich intensiver mit den Daten auseinanderzusetzen. Dann auch mit einer Programmiersprache und aber was dann immer bei mir begleitend war, immer halt, wie Micha sagte, diese persönliche Weiterentwicklung. Habe dann auch berufsbegleitend weiter studiert. Das war so ein endlos Kapitel bei mir. Genau, und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich muss einfach mal was anderes machen.
Genau, und bei mir war das so, ich bin an den Deckel gestoßen, wo ich sage, das, was ich eigentlich machen möchte, ist technisch nicht möglich gerade.
Naja.
Weil ich gemerkt habe, da ist ein Spannungsverhältnis zwischen... einfach ist es ständig ein Zeitproblem da. Mhm. Auf der einen Seite kann man nicht mehr viel Zeit mit den Athleten verbringen. Ja, also ich sage jetzt mal, du hast fest 3 Stunden pro Monat für den Athleten. Nimmst 50 Euro pro Stunde, ist kein guter Stundenlohn so, ne? Aber nehmen wir das jetzt mal an.
Ja.
Dann hast du 3 Stunden pro Monat für den Athleten. Und dann musst du gucken, wie kann ich diese 3 Stunden möglichst gewinnbringend für den Athleten irgendwie verbringen. So, und da kommt natürlich in Deutschland dann Rechnungsstellung dazu, da kommt dann, was weiß ich, irgendwelche Dokumentationspflichten, schieß mich zu dazu, dann hast du fürs Coaching vielleicht noch 1 Stunde 15. So. Und dieses Spannungsverhältnis, mehr verdienen zu wollen, um auch, sag ich mal, den Mitarbeitern mehr zu zahlen.
Ja.
Und auch Geld zu haben, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Mhm. Und nicht nur sich im Hamsterrad zu drehen, indem man halt immer guckt, wie kann ich noch effizienter werden. Da habe ich eigentlich nur den Ausweg gesehen, Teile davon zu automatisieren, die richtigen zu automatisieren, so dass der Athlet am meisten davon hat. Ja. Mhm. Und das war damals wirklich schwierig, weil ich habe dann viel schon programmiert in der Zeit und habe versucht, das zu machen, um halt am Ende für das gleiche Geld mehr für den Athleten rauszuholen, ja. Aber auch natürlich mehr für uns rauszuholen gleichzeitig. Aber das war dann irgendwann, war es halt einfach nicht, bin ich an der Decke gestoßen, wo ich sagte, da geht nicht mehr. Und habe dann mich auf eben die dazu entschieden, halt Softwareentwicklung zu machen, weil ich da mich selber weiterentwickeln konnte. Ja. Und im Nachhinein, wo ich jetzt auch sage, das ist jetzt rückblickend eigentlich der Weg, und da können wir ja heute auch lange drüber reden,
genau,
wo wir diesen Konflikt zwischen die Zeit, die man hat,
möglichst
effizient zum Erleben zu bringen, wo man die ein bisschen aufbrechen kann.
Ja. Ich meine, ich kenne das ja, das sind ja oft, wie du es auch schon sagst, Stefan, mehrere Gründe, warum man so große Entscheidungen trifft. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt auch bei dir, Michael, war ein Grund, um das nochmal zusammenzufassen, dass man zum damaligen Stand der Technik ein wirklich richtig gutes Coaching, was dich zufriedenstellt, mit einem hohen Anspruch, dass es nicht so skalierbar war, dass es wirtschaftlich Sinn gemacht oder dass es wirtschaftlich funktioniert hat.
Ja, also wenn du uns jetzt beide fragst, wie viel musst du nehmen, um einen Athleten aus damaligen Technik und damaligen Verhältnisse so zu coachen, dass man als Coach wirklich damit zufrieden ist, dann reden wir über 400 Euro zum damaligen Verhältnis. Jetzt kannst du eine Inflation draufrechnen, da weißt du ungefähr, was wir jetzt nehmen müssen.
Ja.
Wenn du wirklich die Daten mit dem Wissen, was wir damals hatten und was ein guter Coach sicherlich heute hat, ja, Stefan ist da natürlich noch mehr drin jetzt heutzutage als ich, ja. Aber wenn man dieses Wissen wirklich anwenden wollte mit den damaligen technischen Möglichkeiten, brauchte man sehr viel Zeit. Und da hätte man 500 Euro nehmen müssen, die ist keiner bereit zu zahlen oder hat auch die meisten Hand die Kohle.
Ja,
ich hätte die auch nicht.
Super viel.
Genau. Und von dem her war es immer ein Spannungsverhältnis. Und das gibt es immer noch, das Spannungsverhältnis.
Ja.
Das lässt sich nicht lösen, aber es gibt halt Möglichkeiten, wie man es heute verbessern kann.
Ja, gut, das bringt uns nämlich genau zu unserem heutigen Thema, denn vielleicht ist das ja heute mit der technischen Unterstützung, Stichwort KI und so weiter, vielleicht ein bisschen, wir wollen nicht unbedingt, dass man den Trainer komplett ersetzt, aber dass man Unterstützung bekommt, dass das ein bisschen vielleicht besser geht. Und ihr beide habt da ja jeweils gerade ein Herzensprojekt am Start im Ausdauercoaching, was unmittelbar mit dem Thema auch zusammenhängt. Ich sage jetzt einfach mal die Namen: mit Stefan Summitry heißt dein Coaching und du hast eine App im Radsport, Evalue. Und vielleicht bringt ihr uns mal kurz auf den neuesten Stand, was ihr da gerade treibt und was sich hinter diesen zwei Marken verbirgt.
Ich kann gerne mal anfangen.
Ja, gern, ja.
Bei mir ist es tatsächlich so, und unterschiedlicher können die beiden Ansätze gar nicht sein. Das, was der Micha gerade beschrieben hat, ich nenne es einfach mal Skalierungsfalle, versuche ich im Prinzip zu lösen durch einen hohen Grad an Automatisierung meiner Geschäftsprozesse. Denn auch gerade diese kleinen Sachen, administrative Tätigkeiten, Rechnungsstellung und so weiter, kann man heutzutage sehr, sehr gut automatisieren, so dass man im Prinzip das nicht mehr auf die Zeit mit dem Athleten anrechnen muss. Also, dass man sich deutlich stärker auch auf die Dienstleistungen oder beziehungsweise die Arbeit mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeiten möchte, konzentrieren kann. Darüber hinaus ist es so, dass ich mit Summitry ein Coaching anbiete unter Data Science Aspekten. Das bedeutet im Prinzip, ich nutze natürlich Data Science als interdisziplinären Weg. Wenn man sich das mal vorstellt, man ist es Informatik, Mathematik, Statistik, mehr ist es gar nicht. Und schaue aus Rohdaten neue Informationen, mehr Informationen, neue Aussagen treffe und die auch visualisieren kann zu meinen Athleten hin. Ja, ich versuche auch in Bezug auf die Daten, die ich visualisiere, eine möglichst große Transparenz zu bieten in Form von einer eigenen App, ja, die, wenn man es so bezeichnen kann. Also es ist tatsächlich ein Data-Dashboard auch für Athleten, die bei mir trainieren, die letzten Endes auch permanent Zugriff auf ihre Daten haben, so wie es ja quasi damals in unseren Strategiegesprächen der Fall war. Und das ermöglicht mir einfach, dass ich dadurch, dass die Daten ja permanent abrufbar sind und auch gut interpretierbar, ich deutlich stärker in meine Coaching-Rolle schlüpfen kann und auch dahingehend das Belastungsmanagement beziehungsweise auch das Thema Mentaltrainings, Pacing-Strategien, Ernährungsstrategien deutlich besser bearbeiten kann, mit dem Athleten zusammen. Ja. Auch meine Rolle als Coach, weniger als Trainer, ja, also Trainer ist auch nur so ein Teilaspekt, sondern wirklich als Coach auch Wissen vermitteln kann, sodass die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, wesentlich mehr über sich und ihre Leistungsfähigkeit lernen können.
Okay.
Unter einem ganzheitlichen Ansatz möchte ich jetzt nur.
Hey Christian, die Marke Deuter kennst du, oder?
Ja klar, ist natürlich ein sehr traditionsreiches deutsches Unternehmen im Bereich Outdoor und Rucksäcke.
Richtig, aber wusstest du auch, dass Deuter nach ihrer Gründung, das war schon im Jahr 1898, zunächst Taschen für die Post hergestellt hat?
Nee, also so tief drin war ich dann doch nicht.
Deuter gab's quasi schon, da gab's noch gar keinen Bergsport. Und als es dann mit dem Alpinismus so richtig losging, da war Deuter schon dabei. Bei der ersten Nanga Parbat-Expedition 1934 zum Beispiel trugen die Expeditionsteilnehmer Deuter-Rucksäcke. Oder auch der Andal Heckmeier, der 1938 als erster die Eiger Nordwand durchstiegen hat, trug einen Deuter-Rucksack.
Okay, spannend. Was meinst du, wie viel hatten die Rucksäcke damals gemein mit dem Deuter-Produkt, was ich gerade in den Händen halte, den Trake 9?
Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Vor allem vom Gewicht her. Es gibt ja inzwischen wirklich unglaublich viele richtig gute Trail-Westen. Aber die Trake von Deuter sticht ja nochmal besonders hervor, finde ich. Die Trake 5 wiegt zum Beispiel nur schlappe 170 Gramm und ist auch sonst super minimalistisch aufgebaut. Das Material ist sehr stretchy, sehr atmungsaktiv und insgesamt ist es auch einfach super bequem.
Das ist tatsächlich kein Vergleich zu dem alten Deuter Wanderrucksack, den ich noch bei mir im Schrank habe. Deuter hat sich hier echt auf den Traillaufsport eingelassen.
Genau so sieht's aus. An dem Rucksack fehlt es auch sonst an nichts, ne? Die Softflas sind dabei. Vorne gibt es, wie ich finde, drei sehr clever übereinander liegend konstruierte Taschen für Gels, Riegel, Handy und so weiter. Hinten ist so eine Schlauchtasche, wo man die Regenjacke beim Laufen rein- und rausstecken kann. Und natürlich gibt es auch noch ein großes Hauptfach mit einem Reißverschluss.
Okay, cool. Frage, die wir immer wieder bekommen, Benni. Wie ist es mit Stöcken?
Mit der Weste kommen eine Handvoll Gummibänder, die man an unterschiedlichen Stellen der Weste anbringen kann. Und am Ende gibt es zwei verschiedene Varianten, die Stöcker zu befestigen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit der Königslösung, nämlich den Köcher. Den kann man auch anbringen. Die entsprechenden Ösen dafür sind vorhanden.
Super. Trake 5, Trake 9 und den Trake Belt, das sind die Trailrunning-Produkte von Deuter. Gibt es alles natürlich auch in einer Frauenvariante. Gutes Zeug, finden wir. Verlinken wir euch in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Okay, also du verbindest so ein bisschen die beiden Punkte, datengestütztes Training, aber mit deinem persönlichen Erfahrungsschatz als Coach. Genau. Und
es ist eine Weiterentwicklung, würde ich sagen. Ja. Weiterentwicklung zu dem Ansatz, den wir früher schon sehr, sehr gut gemacht haben. Und wie gesagt, gerade dieses Thema Data Science oder tiefe Analysen ermöglicht mir einfach nochmal diese Dienstleistung, sage ich mal, deutlich individueller und spezifischer auszurichten auf den Menschen und seine Herausforderungen beziehungsweise seine Zielsetzung. Ja.
Da habe ich auf jeden Fall noch ein paar Fragen gleich, aber vielleicht erstmal, Micha, du bist ja jetzt aktuell mit deinem App noch in einem anderen Sport unterwegs und hast das Ganze auch sehr, sehr, sag ich mal, KI untergestützt und vollautomatisiert angesetzt. Und um vielleicht auch diese Skalierungsfalle, hast du es, glaube ich, gerade genannt, ein bisschen zu lösen. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was du gerade da machst mit eValue.
Ich würde eine Sache widersprechen ganz kurz, was Stefan gerade gesagt hat, dass wir komplett unterschiedlich unterwegs sind. Ich würde sagen, ab einem bestimmten Punkt ja. Was man unterscheiden muss, ist die Informationsgewinnung und Aufbereitung.
Ja.
Möglichst hochwertige Daten. Ich gebe jetzt mal einfach nur ein Beispiel, okay? Zwei, drei Beispiele.
Lass gerne da gleich reinsteigen, ja.
Also mein Beispiel, was Stefan zum Beispiel macht und was ich auch mache, was gleich ist, was ist die optimale Trittgeschwindigkeit oder Trittfrequenz bei mir, bei Stefan Schrittfrequenz, bei welcher Steigung, dass der Athlet am ökonomischen ist.
Du bist müssen wir kurz zusammenfügen, für den, der sich weiß, du bist im Rennradsport.
Im Rennradsport,
ja.
Genau.
Ja.
Und das ist im Prinzip, ist das die gleiche Metrik, ja?
Trittfrequenz,
Schrittfrequenz. Was ist die, wo ist der Athlet am effizientesten bei einer Steigung von 10%?
Mhm.
Ich könnte dir alle Strava-Daten der Welt geben, du kriegst es nicht raus. Keine Chance, das rauszukriegen ohne Data Science. Absolut null Chance.
Ja.
So, das ist eine Information, die gewinnen wir beide.
Ja.
Die andere Information ist, reagiert dieser spezielle Athlet, reagiert der eher auf eine Verteilung von 80-20, Ausdauer zu hochintensiven Training oder gibt es bessere Verhältnisse von denen in dem Ermüdungsgrad, den er jetzt hat, in einer Base-Vorbereitung auf einen langen Wettkampf. Das ist eine Sache, da kann ich dir alle Rohdaten geben, die du haben möchtest. Kannst du noch so ein guter Trainer sein, kriegst du ohne Data Science absolut gar nicht raus, keine Chance.
Mhm.
Und dafür von dieser Art von Metriken gibt's 100. Ja?
Ja.
Und man kann gucken, mit welchen arbeite ich, welche gut, welche nicht schlecht. So, bis zu dem Zeitpunkt machen wir beide genau das Gleiche. Wir versuchen möglichst qualitativ hochwertige valide, ne, Daten zu gewinnen, woraus wir Aussagen von über den Athleten besser kennenlernen, als dass jeder Trainer, der ohne diese Daten das hinkriegen würde, das ja. ist für uns beiden das Ziel. Ab da spalten wir uns. Stefan geht dann in Coaching. Kret rein, komm, sag.
Ja, also ich muss sagen, also ich glaube, also es gibt noch Differenzierungsmerkmale, die da vorliegen. Und das ist einfach die Datenintegrität, beziehungsweise das Thema Data Engineering. Ja, wo kriege ich meine Daten her? Welche Daten sind das? Denn ich muss zugeben, im Vergleich zum Rennradsport sind unsere Daten im Trailrunning genauso dreckig wie der Sport selbst.
Ja, das stimmt. Also da können wir gleich drüber
reden. Aber da steigen wir gleich noch ein. Aber lass uns vielleicht kurz noch deinen Coach oder deine App ein bisschen vorstellen.
Gerne.
Und dann steige ich da nochmal mit einer Frage rein.
Genau, also bis dahin sind wir gleich und dann geht's auseinander.
Okay.
Was ich dann mache ist, oder was wir dann machen, mit diesen hochqualifizierten Daten versuchen wir eine Plattform zu, oder haben wir eine Plattform mit der App, mit
Event,
wo eine KI auch, sag ich mal, die Kommunikation auch versucht, die Erfahrung, die ein Coach einbringt, sag ich mal, was ja KI ist, KI ist ja nichts anderes als die Simulation von, sag ich mal, menschlichen Verhaltensweisen, ja.
Mhm.
Das versuchen wir zu simulieren, ja. Und versuchen damit, das, was ein Coach bisher gemacht hat, auch mit künstlicher Intelligenz zu simulieren, so dass wir dieses Komplettpaket, sag ich mal, für einen deutlich günstigen Preis, nämlich für 15 statt, sag ich mal, 150 oder 500 Euro anbieten können. Also das heißt quasi, wir versuchen auch mit KI diesen letzten Schritt oder diesen großen Schritt, was ein Coach macht, zu simulieren. Ja.
Okay. Also wenn man bei dir jetzt bei Evalue auf die App geht, da steht ja dann erstmal ganz groß, die erste App, die einen Coach vollständig ersetzen kann.
Mhm.
Welchen Prozess, den ein Coach vorher gemacht hat, übernimmt bei dir dann die KI?
Das sind natürlich viele Prozesse.
Viele, oder?
Ja, das ist klar, erstmal Kommunikation. Sag ich mal, fängt an bei Trainingsplan erklären, fängt aber auch an, Daten zu erklären, Daten zu interpretieren und den Trainingsplan anpassen dann dementsprechend im Gespräch mit dem Athleten dann auch, ja, zu analysieren, also zu gucken, was auf einer wöchentlichen, monatlichen Ebene, was ist passiert, was können wir besser machen, woran kann der Athlet arbeiten, damit er noch besser wird, den Athleten dann auf ein Rennen vorbereiten etc. Das sind Sachen, die beim Coach sind und das ist eine Entwicklungsstufe oder auch eine, sag ich mal, die jetzt die App geht, wo wir noch ganz viele Ideen haben, wo wir noch besser werden können. So, ja.
Mhm.
Aber das sind eben die Tätigkeiten, die im Moment klassisch noch vom Coach gemacht werden, die wir versuchen, so gut wie möglich von einer KI machen zu lassen. Ja.
Okay. Warum geht das aktuell nur beim Rennradsport und noch nicht beim Trailrunning?
Ja, also ich will nicht sagen, dass es prinzipiell nicht geht beim Trailrunning.
Oder aber noch.
Es ist immer, also KI, und das ist auch beim Rennradsport so, es ist keine hundertprozentige Geschichte. Das ist immer eine Sache, wo du eine 98, eine 99-prozentige Genauigkeit hast zu einem Coach. Die wird, umso besser du wirst, umso näher geht die zu 100 ran. So.
Mhm.
Und beim Trailrunning ist es so, Stefan hat es gerade gesagt, die Daten sind einfach extrem schlecht, verhältnismäßig. Daten im Sinne von die Daten, die reinkommen von dem Athleten, sind schlecht, aber auch die Datenlage, die an der so eine KI gelernt wird, die sind halt nicht hochqualitativ wie beim Rennradsport. Da ist der Rennradsport aber schon immer weiter gewesen. Ja.
Mhm.
Und das zusammen ergibt dann beim Trailrunning halt nur eine Genauigkeit von, ich sage jetzt mal 80%. Ja. Und eine 80%ige Genauigkeit ist zu wenig, um dass ein Athlet da wirklich viel von hat. Das muss man einfach sagen. Es kommt auch an, was für einen Anspruch du hast. Also du kannst jetzt zu ChatGPT kannst du gut prompten, also ChatGPT oder was weiß ich, irgendeine andere KI, ist egal, irgendein LLM, kannst du guten Prompt schreiben und du kannst viele Informationen reingeben und du kriegst einen verhältnismäßig guten Trainingsplan. Ohne Frage. Das ist immer eine Frage von diesen letzten 10%. Und wenn du einen hohen Anspruch hast, dann kannst du halt kein Produkt rausbringen, wo du sagst, mit 80% bin ich zufrieden. Und das ist im Moment der Punkt, wo ich sage, das geht
nicht. Ja. Radfahren ist ja jetzt wahrscheinlich ziemlich linear von den Messparametern, die man hat, oder die man ermitteln kann. Viel läuft über Watt, was man direkt über eine mechanische Messung messen kann beim Radfahren. Stefan, was beim Trailrunning, was sind da so die Metriken, die am wichtigsten sind und warum sind die einfach schwieriger zu ermitteln?
Ja, es ist ja durchaus ähnlich. Ja, also mittlerweile arbeiten wir ja auch. Also das war ja auch so dieser Punkt, dieser Anfangspunkt 2016, 2017, die Arbeit mit dem Stride, also auch die Wattmessung in den Sport mit reinzubringen, nicht nur den Straßenlauf, sondern auch ins Trailrunning. Also klar, Power, nach wie vor noch die Herzfrequenz, die Pace, über die wir arbeiten. Das kann natürlich die Cadence sein, je nachdem, was du auch für Sensoren nutzt. Aber du hast halt ein deutlich größeres Sensorrauschen, ja, und eine deutlich größere Anfälligkeit für, ich sag mal, für Wetter beispielsweise, barometrische Höhenmesser. Ja. Also wenn du dann plötzlich mal so einen Spike hast und der dir anzeigt, okay, du hast da 2000 Höhenmeter pro Stunde gemacht, nur weil der Sensor gerade spinnt, dann musst du natürlich, also die KI, die reagiert da extrem sensibel drauf. Ja. Also wenn du da als Coach drüber schaust, wenn du das für dich so weit einordnen kannst und auch, ich sag mal, die Analysemöglichkeiten hast, das zu finden, dann kannst du drauf reagieren oder beziehungsweise kannst dann auch entsprechend die dein Data Engineering drauf anpassen, ja. Aber das ist die Arbeit, was ich vorhin meinte, ja.
Was heißt Data Engineering drauf? Was machst du da genau?
Die Daten zu aggregieren, also die Rohdaten herzunehmen, die zu aggregieren, ja, im Prinzip so vorzubereiten, dass sie auch für beispielsweise einen Machine Learning Algorithmus nutzbar sind.
Zum Beispiel so Ausreißer rausschmeißen, wie jetzt.
Ja, genau, das ganze Thema Outlier Protection. Also gerade wenn Ausreißer nach oben und nach unten, dass du einfach einen Korridor definierst, ja, wo du dann einfach sagst, okay, das sind Ausreißer, die können wir jetzt da in die statistische Betrachtung nicht mit reinnehmen. Ja?
Ein Beispiel dazu, wo wir Probleme haben einfach. Also wo ich täglich Probleme habe und wo auch ein LLM, wenn ich mich vom LLM, also von LLM ist jetzt quasi ChatGPT oder ne, was man als KI im Allgemeinen bezeichnet, wenn ich mich versuche, von denen coachen zu lassen, so eine KI, also ein Large Language Model, funktioniert so, dass es im Prinzip das nächste Wort redet. Also wenn ich jetzt sage, Paris ist die Hauptstadt von, dann hat so eine KI absolut gar keine Ahnung, dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist. Aber es weiß mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit, dass auf diesen Satz das nächste Wort, was kommt, Frankreich ist. Okay? Also es ist kein wirkliches Wissen da, aber es kann unheimlich gut Wahrscheinlichkeit berechnen, was das nächste Wort ist. So, und wenn ich hingehe und ich sag einer KI, boah, ich bin müde, ich fühle mich heute nicht so gut, dann wird eine KI niemals darauf antworten, ah komm, zieh heute durch, gucken wir mal, was morgen ist. Wird eine KI nie sagen. Warum? Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass gesagt wird, oh, leg dich hin, mach dir Tee, mach heute erstmal Pause, die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel höher. Das heißt, ich muss der KI so viel Kontext mitgeben, dass sie coach-ähnlich reagiert, dass die normale Reaktion, die eine KI hätte, in dem Moment überstimmt wird. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist, also jetzt bei der Vollautomatisierung, immer einen perfekten Kontext mitgeben, dass eine KI trotzdem, was der Coach sagt, der Athlet sagt, trotzdem eine vernünftige Entscheidung trifft. Und das ist fast unmöglich heutzutage noch. Wenn ich jetzt nur einen LLM nutze, da kriege ich tolle Ergebnisse raus, aber eins muss mir klar sein, ich beeinflusse die KI zu 80%. Das ist absolut self-fulfilling. Wenn ich die KI den ganzen Tag damit fütter, mit ich möchte mehr Umfang machen, ich fühle mich geil, kriege ich einen Trainingsplan, der hat mehr Umfang. Das ist einfach so.
Das kenne ich. Also ich nutze auch viel ChatGPT, auch manchmal für mein Training. Und man hat ja an seinen Prompts und an seinen Fragen immer so ein Bias drin.
Genau.
Genau. Und die KI, die ist ja darauf auch ein bisschen programmiert, dass du immer wieder zu ihr gehst und dass du ihr, sie will dir quasi, sie will den Gefallen tun, ist vielleicht falsch formuliert, aber sie will ja, dass du wiederkommst, sag ich mal.
Und ja, genau. Es gibt einmal diesen großen Treiber, eben zu gucken, was ist die wahrscheinlichste Antwort. Und die zweite Sache ist natürlich, dass so eine KI auch einen Algorithmen dahinter hat, zum Beispiel eben, wie sie darauf reagiert, dass sie dir jetzt nicht erklärt, wie eine Bombe gebaut wird oder sonst was, dass sie dich nicht beleidigt und dass sie dir auch gefällt und am Ende am besten noch mit einer Frage antwortet wieder, damit du da bleibst. So, das sind natürlich dann irgendwo Algorithmen, die da drüber gestülpt sind. Aber auch selbst in dem LLM selber integriert ist immer dadurch, dass du die meist wahrscheinlichste Antwort, Chris, hast du automatisch immer eine self-fulfilling Geschichte. Wenn du sagst, ich fühle mich gut, ich will weiter trainieren, steht das LLM da sehr selten und sagt, nee, tu, pass auf, heute nicht. Und was ein Coach aber machen kann, jetzt mal abgesehen auch von den Daten, ist den Athleten kennen und sagen, naja, das ist jemand, der sich selber immer unterschätzt. Oder das ist jemand, der einfach ein Problem damit hat, weil er ein schlechtes Gewissen hat, wenn er einen Tag nicht trainiert. Und diese Menschenkenntnis reinzubringen, ist für ein LLM fast nicht möglich. Das fällt uns unheimlich schwer. Und das ist was jetzt zum Beispiel Stefan oder ein Coach mit seiner Erfahrung, der kann das einschätzen und kann empathisch einerseits auf den Athleten zugehen, aber auf der anderen Seite lässt er sich auch nicht so sehr beeinflussen, wenn er gut ist. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, was auch dieses Datenrauschen angeht. Ich brauche enorm gute Daten, also beim Radfahren, um diesen guten Kontext herzustellen, dass das LLM gut reagiert. Mhm. Wenn ich diese extrem gute Datenlage nicht habe, schaffe ich das nicht, das LLM, ich sage jetzt mal, einzunorden, verstehst du? Das ist halt egal, was der
Athlet sagt, eine vernünftige Basis hat, worauf es entscheidet. Und wenn du dann Datenrauschen hast, plus ein Athlet, der sehr einseitig kommentiert oder bei einem LLM prompten würde oder sonst was, dann brauchst du jemanden, der erfahren ist und der sich nicht beirren lässt und dann trotzdem den Athleten in die richtige Richtung guidet, sage ich jetzt mal. Und da sind wir dabei, wo ein Coach, und das bei einer schlechten Datenlage im Moment, muss man einfach sagen, wenn es ein guter Coach ist, der nicht nur dem Athleten gefallen möchte und selber keine Ahnung hat, da gibt es genug auf dem Markt. Ja. Aber wenn du einen guten Coach hast, der da auch für, der sich sicher ist, weil er Ahnung hat und sagt, du pass auf, ich kann dir sagen, es ist nur ein Gefühl. Trainier die Intervalle. Und dann macht der Typ die Intervalle und sagt, ja, krass, ich habe mich so scheiße gefühlt, aber waren die besten Intervalle seit 2 Monaten. Und das ist halt was, was ein LLM nicht hinkriegt. Wenn der Athlet sagt, ich fühle mich scheiße, dann sagt ein LLM nicht, komm, scheiß drauf, trainier. Wirst du nicht hören. Ja. Also.
Ja, und man, das auf den Punkt gebracht ist ja genau das. Ich muss sagen, Puls über Pixel letzten Endes, wenn die Datenlage da ist. Die letzte Entscheidung trifft ein Mensch. Ja. Ob das dann der Coach ist oder der Athlet oder der Coach und der Athlet, spielt ja keine Rolle. Aber die letzte Entscheidung wird einfach von einem Menschen gefällt. Und das beruht dann tatsächlich auf einer gewissen Empathie, auf einem Einfühlungsvermögen beziehungsweise auch auf einem gewissen Erfahrungsschatz dann auch mit dem Menschen, mit dem man arbeitet. Ja.
Du hast jetzt schon ganz oft Körpergefühl oder Gefühl gesagt. Das ist ja eigentlich im Endeffekt ja auch kann man ja auch als Datenoutput beschreiben, ist aber ein sehr subjektiver Datenoutput. Kann man jetzt auch vielleicht schwer, geht, aber ist vielleicht eher schwieriger, irgendwie eine Zahl dran heften. Aber welche Rolle spielt da Körpergefühl in deiner Arbeit oder wie nimmst du das in deine Daten mit auf?
Hat tatsächlich einen sehr großen Stellenwert, nach wie vor, ja. Also ich lasse grundsätzlich Trainings, die bei mir durchgeführt werden, bewerten, subjektiv einschätzen. Ja, das ist natürlich einmal über RPE, beziehungsweise auch ganz klassisch, ja, wie war deine Motivation heute? Wie ist die Vorermüdung? Wie, also klassische Skalen quasi, die ich auch versuche, messbar zu machen in diesen Modellen, über die ich jetzt gesprochen habe. Ja, also das bedeutet, ich berechne nur mal als Beispiel einen Readiness Score. Da kommen natürlich viele objektive Parameter zusammen, aber ein wichtiger Punkt für mich ist natürlich auch, wie fühlt der Mensch sich dahinter, ja, und wie ist die subjektive Einschätzung und gleicht das quasi mit den objektiven Daten ab. Und von daher muss ich sagen, spielt das für mich persönlich eine große Rolle, ja. Und ich muss sagen, ich bin auch ein Typ, war ich früher, bin ich nach wie vor, der immer das Gespräch sucht. Ja, und wenn ich irgendwo einen Zweifel habe, dann möchte ich Rücksprache halten können und möchte auch einfach hören, wie geht's dem Menschen gegenüber und verlasse mich nicht rein auf die Daten.
Okay, und vielleicht lass es mal ein bisschen, um mal ein bisschen das Ganze noch ein bisschen plastischer oder dass die Leute sich das besser vorstellen können zu machen. Zum Beispiel, also ich bin jetzt Athlet, ist jetzt egal, ob Rennradsport oder Trailrunner. Ich gehe raus, mache meine Einheit, habe fleißig meinen Pulsgurt um, habe meine Uhr um, ermittle alle Daten und die gehen dann an euch weiter. Wie, jetzt sag vielleicht mal ein Beispiel vom Radsport, was passiert dann mit den Daten bei dir? Ich habe jetzt gesehen auf deiner Homepage, du schreibst ein guter Trainer oder Coach oder ein guter Coach, egal jetzt, ob jetzt nur KI oder ein Mensch, soll 3 Fragen beantworten. Wie soll ich trainieren? Wie gut habe ich mein Training umgesetzt? Wie genau habe ich mich verbessert? Mhm. Also was passiert mit den Daten und wie beantwortest du dann diese Fragen?
Ja, das sind natürlich eine komplexe Sache.
Eine sehr komplexe. Genau.
Also es gibt, sag ich mal, 3 Ebenen von dieser Datenaufbereitung für mich jetzt. Also das ist jetzt keine wissenschaftliche Einordnung. Mhm. Aber was wir machen ist dann, und das ist auch das, was Stefan macht, wir nehmen erstmal sekundengenaue Daten. Also jetzt zum Beispiel, was jetzt eine Garmin-Uhr oder auch jetzt ein Fahrradcomputer so moderner nimmt, der nimmt jede Sekunde, nimmt er die Daten, wo der Athlet gerade sich befindet, also ja. GPS, Geschwindigkeit, Watt, Herzfrequenz. Das sind die sekundengenauen Daten und die werden dann normalerweise aggregiert zu Daten von einem Lauf oder von einer Radfahrt. Das heißt also, wie viel Kilometer waren es insgesamt, was ist der Durchschnittspuls und so weiter. Und die nächste Ebene daraus sind quasi aggregierte Daten, wo ich schaue, wie hat sich der Athlet beispielsweise entwickelt. Einfache Daten wären jetzt Kilometer pro Woche oder sowas, ja. Komplexe Daten wären jetzt, oder ein bisschen komplexere Daten wären jetzt bei, was ist die optimale Kadenz, bei welcher Steigung oder sowas. Mhm. Und dann, das ist, sag ich mal, dann die nächste Aggregationsstufe.
Aber lass mal das Beispiel nehmen, zum Beispiel, wie hat sich der Athlet verbessert? Das ist ja beim Radfahren wahrscheinlich ein guter Parameter, den ich da nehme, ist Watt pro Herzschlag.
Genau, das ist die Cycling
Efficiency.
Ja, genau. Also Normalized Power durch durchschnittliche Herzfrequenz ist also ein Standard, um zu gucken, wie der Athlet sich verbessert hat, overall. Aber das ist natürlich nur eine Wahrheit. Also das ist ja schon eine schwierige, komplexe Frage. Wo hat sich der Athlet verbessert? Also das ist jetzt, was du jetzt gesagt hast, ist ja overall verbessert, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja nicht das, was man immer haben möchte. Mhm. Wenn ich jetzt für einen Wettkampf trainiere, sage ich jetzt mal, ich trainiere entweder für ein Kriterium. Kriterium sind so, sagen wir mal so, Stadtrennen mit kurzen Antritten. Da gewinnt oft derjenige, der die meisten Watt über 5 Sekunden tritt, hinten raus.
Ja? Okay.
Und du hast jemand, der fährt ein 10-Tage-Ultra-Rennen. So, ne? Für die kann ich ja nicht die gleichen Maßstäbe nutzen. Also ich muss gucken, welche Skalen nutze ich. Bei dem einen würde ich sagen, was ist der maximale Output von 5 Sekunden? Und bei dem anderen würde ich vielleicht sagen, was ist die Ermüdungsquote nach, 5000 Kilokalorien oder so, was er verbraucht hat, was für eine abfallende Leistungskurve habe ich in dem Bereich. Also das heißt, ich muss diese Skalen, die ich nutze, und das ist ja beim Trailrunning auch nicht anders, die muss ich halt zielgenau machen für den Athleten, weil nur wenn ich weiß, was ich verbessern möchte, kann ich ja auch im Prinzip daraus verbessern.
Ja.
Und das wäre dann die nächste Stufe schon, dass man sagt, ich habe irgendwo eine Zielgröße und dann versuche ich eben mit, was Stefan, also was Machine Learning vorhin gesagt hat, also ich versuche über einen Computer, ja, im Prinzip rauszufinden, wie müssen die Parameter sich ändern, dass sich Zielvariablen verbessern, so, ne? Und das versuche ich einfach mit ganz vielen verschiedenen statistischen Regressionen und kriege dann Ergebnisse und die kann ich auch mit einfließen lassen. Also, um diese Frage zu beantworten, kann man aber nicht sagen, eins von den Sachen ist richtig, sondern ich muss schauen, woher kommt der Athlet, wo befindet er sich gerade im Training, was ist das Ziel? Und dann muss ich bei uns jetzt mit einem Algorithmus, bei Stefan mit, sag ich mal, mit der Erfahrung rauskriegen, was muss der Athlet zu welchem Punkt des Trainings, was muss der da maximieren, damit er zum Wettkampf hin die Voraussetzungen des Wettkampfs am besten erfüllt. So. Und das ändert sich halt.
Also
das ist jetzt, wie gesagt, bei unterschiedlichen Athleten und bei unterschiedlichen Zielen sind das unterschiedliche Sachen, die wir versuchen zu maximieren.
Ja. Okay.
Ja.
Ja, also ist kann ich nur recht geben. Also es ist genau auch großer Teil meiner Arbeit letzten Endes.
Ja, lass uns mal ins Trailrunning genau da einsteigen, spezifisch werden. Ja,
darf ich einmal ganz kurz noch dazwischengrätschen? Also das ist ja die Sache, wenn ich jetzt einen Athlet frage, hast du dich verbessert? Also ich nehme mal einen Trailrunning-Athlet.
Ja.
Hast du dich verbessert? Das ist ja eine Frage, die er kaum beantworten kann.
Ja, eben, ja.
Also der kann sagen, ja, ich habe meine PR oder meine
Segmentleistung.
Traversegment habe ich einen neuen Rekord gemacht. So, ne? Aber der will 100 Kilometer laufen, da kann ich halt sagen, ja, klasse, ja. Kann sein, dass du dich verbessert hast. Ist auch echt gut, dass du dich da verbessert hast. Ist auch ein Predictor für die 100-Kilometer-Zeit. Aber sind wir uns einig, ist jetzt nicht der Entscheidende.
Nee.
So, und du kannst sagen, boah, ich habe mich bei der 5 Stunden, bei dem Lauf habe ich mich echt ganz gut gefühlt. So, ne? Aber so habe ich, also deswegen, das ist halt.
Das war halt ein Tag, ja.
Genau, und wenn der Athlet das nicht sagen kann, wenn der Coach nicht, kann der noch so viel Wissen haben, wenn der nicht Skalen hat, wo er sagt, daran kann ich es besser festmachen.
So, ne? Aber was wären die, das fehlt mir jetzt gerade noch ein bisschen, weil, genau, beim Rennradsport habe ich jetzt verstanden, klar, ein Sprinter, hast du eine 5-Sekunden-Leistung, bei einem anderen hast du jetzt Watt pro Herzschlag und du hast da ziemlich genaue Metriken, woran du festmachen kannst, oder Fatmax und sowas. Ja, genau, da hast du 1000 Metriken, wo du ganz gut festmachen kannst, wie der sich entwickelt. Was sind da beim Trailrunning, wie gibt's da sowas? Oder ist es viel, viel schwieriger, oder?
Ja, es führt so ein bisschen zurück auf die Intention für die Entscheidung zu einem Coaching, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, so, was ist meine persönliche Zielsetzung als Athlet, dass ich ein Coaching in Anspruch nehme? Und da muss man einfach schauen. Also, wie der Micha schon sagte, es kann natürlich an der Wettkampfdistanz liegen. Ja, es kann letzten Endes daran liegen, ich will einfach nur abnehmen. Ja, und das ist ein plumpes Beispiel.
Aber sagen wir jetzt mal, jemand will einen Ultratrail laufen von 100 Kilometern. Wie zeigst du dem, dass er sich verbessert hat?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, an welchem Punkt in der Saison befinden
wir uns. Aber es sind ja schon ähnliche Daten.
Das sind ähnliche Daten letzten Endes. Also wir orientieren uns ja sehr, sehr stark auch an der objektiv messbaren Größe, an der Fitness. Ja, wir wollen erstmal sehen, wo steht der aktuell und wo muss er eigentlich hinkommen. Ja, also wir haben eine Sollgröße, an der wir uns orientieren gewissermaßen.
Aber die Metriken, also wenn ich sage, also jetzt zum Beispiel Watt pro Herzschlag, das ist ja was eine Standardmetrik auch ist bei dir.
Ja, der Effizienzfaktor auf jeden Fall, genau. Ja. Also das sind jetzt im Prinzip auch Metadaten, mit denen wir dann arbeiten. Also die Normalized Power zur durchschnittlichen Herzfrequenz beispielsweise.
Oder was du jetzt machst, auch Aufstiegsgeschwindigkeiten zum Beispiel, wenn du beim Wandern, glaube ich, hast du mir gezeigt.
Also ich splitte das tatsächlich nochmal auf. Also ich habe mal... Ich habe eine generelle Entwicklung, dann möchte ich aber auch wissen, wie entwickelt der oder diejenige sich, wenn sie flach laufen, wenn sie am Berg laufen, wenn sie ins Hiking übergehen, wo ist die Schwelle, wo sie dann auch ins Hiking übergehen sollten und Mittlerweile, damit experimentiere ich aber gerade auch noch, ist eine Entwicklung im Downhill-Lauf auch drin. Ja? Mhm. Also werden die auch besser im Downhill laufen, beziehungsweise effizienter. Und das sind halt viele Zielhorizonte, über die wir dann sprechen, die wir dann teilweise übereinbringen, aber auf die wir uns auch konzentrieren können letzten Endes. Und es geht ja auch darum, ich habe unheimlich viele Coaches in den letzten Jahren auch betreut. Da ging es nicht drum, die wollten jetzt nicht partout schneller werden oder wollten besser werden, wollten fitter werden. Die wollten einfach nur den Wettkampf zu Ende bringen. Ja, die sind immer wieder an der gleichen Distanz gescheitert.
Weil es ja schon herausfordernd genug sein kann beim Trailrunning.
Absolut. Ja, ja. Ist so. Also ich, ja. Will es ja auch nicht, ich will ja nicht sagen, dass es weniger herausfordernd ist. Ich sag bloß, also der Zielhorizont, der ist so breit, ja, und kommt so ein bisschen auf den Athleten dahinter an. Von daher kann man das gar nicht auf eine Metrik oder auf einige wenige Metriken dann umschlagen. Ich meine, das sind teilweise subjektive Parameter, aber das sind größtenteils natürlich auch objektive, mit denen wir arbeiten. Aber da unterscheidet sich unsere Arbeit auch gar nicht so relevant.
Ja, was wo sich die unterscheidet, die Arbeit, ist krass halt, was für Input-Variablen wir kriegen. Also wenn ich sage, die Leute brauchen bei mir einen Powermeter und eine Herzfrequenz, dann hole ich da, was die leistungsorientierte Radfahrer angeht, 80% ab.
Ja.
Und dann ist die Sache auch durch. Mehr brauche ich nicht. Radcomputer und Herzfrequenz, Powermeter, dann
reicht dir aus.
Genau, dann habe ich alle Daten, die ich brauche. Ja. Und dann habe ich 80% der Daten. Und was Stefan kriegt, das weiß ich ja auch noch, das sind halt, selbst wenn er Watt kriegt, kriegt er Watt von Garmin, von Polar, von Stride.
Genau.
Völlig unterschiedliche Daten. Aber
mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich Laufen auf dem Laufband. Ja, das kann so vielfältig getrackt werden und in vielerlei Hinsicht so viel Müll getrackt werden.
Sind doch alle unterschiedlich kalibriert.
Teilweise unterschiedlich kalibriert, auch wieder das Thema Power, dann wird das, wird die Steigung nicht
Zum Beispiel nehmen wir nur Unterschied auf dem Laufband, okay? Wenn ich jetzt am Pulsgurt Laufband berechne, dann bewegt sich der Pulsgurt nur hoch und runter. Der bewegt sich nicht nach vorne. Mhm. Wenn ich es am Fuß messe, bewegt sich der Fuß ja auch nach vorne und nach hinten. Also ich habe auf dem Laufband funktioniert am Fuß halt richtig gut. Auf der Brust wird schwierig, weil die Brust sich gar nicht nach vorne bewegt.
Du redest jetzt von einem Powermesser, der über den Pulsgurt funktioniert.
Genau, was es ja gibt. Ja, an der Hand funktioniert das schon deutlich besser. Also, und das sind so Sachen, was beim Trailrunning halt ist, wo wir vorhin von Lars Rauschen und sowas gesprochen haben, was Stefan leider machen muss, ist, er muss pro Athlet, muss der gucken, was sind die besten Daten, die ich von diesem Athleten kriege und welche Metriken nutze ich da. Und deswegen kann ich das automatisiert machen, weil ich sage, ich weiß, was ich für Daten von Athleten kriege. Und das ist ein Riesenunterschied. Deswegen tut Stefan sich auch gerade schwer zu sagen, es ist genau die Metrik, weil bei jedem Athleten, bei dem einen kriegt er halt die Daten, bei dem anderen kriegt er die Daten. Mhm. Bei dem einen, der trägt halt vielleicht seltener seinen Brustgurt, bei dem anderen nicht. Und ich sage mir, okay, das ist die Voraussetzung, du trägst die Sachen. Dafür kostet die App auch nur 15 Euro.
Ja.
Friss oder stirb. Und das ist was ein Coach nicht machen muss. Der muss sich pro Athlet drauf einstellen, wo sind die Limiter, was für Daten kriege ich, wie gut sind die Daten, wo trainiert der Athlet. Und muss dann auch die Metriken dementsprechend individualisieren. Und das ist eine Sache, die könnte ich gar nicht machen.
Ja, ja, kommt noch dazu. Also beim Laufen ist es ja so, du hast ja eine deutlich höhere mechanische Belastung auch für deinen Bewegungsapparat. Hast du beim Radfahren beispielsweise nicht.
Darauf wollte ich gerade hinaus, der Impact.
Könnte ich mir vorstellen, also ich habe jetzt nicht so gezielte Einblicke ins Rennradfahren, aber ich könnte mir vorstellen, dass allein der Cross-Sport-Anteil im Trailrunning deutlich höher ist. Und da musst du ja auch schauen, du musst das ja irgendwie übereinbringen mit deinem Modell. Du musst ja sagen, okay, der ist jetzt 4 Stunden auf Skitour, neben dem fährt er noch Mountainbike, ja, dann klettert er vermutlich auch. Du musst ja irgendwie schauen, das will ja auch in Zahlen gepackt werden. Du willst ja, wenn du über Fitness sprichst, auch den Trainingsreiz messen, dass du eine Fitness tatsächlich auch eine Größe für Fitness rausgeben kannst. Da zählen ja ganz viele andere Sportarten beispielsweise zum Teil mit rein. Und beim Rennradfahren macht es das so ein bisschen leichter. Könnte ich mir vorstellen.
Ja klar, deswegen mache ich das ja auch. Ja, das ist so. Also gerade die Ermüdung, die mechanische Ermüdung ist beim Rennradfahren halt deutlich geringer.
Ja.
Weil echt solide Daten. Also
du hast keinen Impact quasi beim.
Genau, du hast so gut wie keinen Impact. Ne? Also klar, Wetter und sowas spielt natürlich dann
schon
oder Auskühlung und so weiter. Du hast natürlich Ernährung, das sind natürlich Sachen, die da eine Rolle spielen. Aber du hast trotzdem sehr cleane, sag ich mal, abfallende Belastungskurven, dass über so einer Zeit kann er das belasten. Und beim Trailrunning alleine durch dieses Downhill, das bringt fast keinen Watt. Also das bringt fast keinen Leistungsaufwand
in
Downhill. Ermüdet, also macht die Muskeln aber so kaputt und Ermüdung durch die exzentrische Muskelbelastung, dass du das halt mit einrechnen musst. Und das macht es halt so komplex. Und da muss ich sagen, ist Rennradfahren halt super clean. Ja.
Das ist auch was mir tatsächlich persönlich auch mal ein bisschen fehlt, so ein Ermüdungsmetrik für Impact. Ne? Weil das finde ich super wichtig. Das ist vielleicht beim Straßenlauf jetzt nicht so wichtig, weil die Distanzen auch nicht so lang sind und du eben, wie du gesagt hast, keinen Downhill hast. Aber was mich beim Ultra-Trail oder viele andere wahrscheinlich auch oft limitiert, ist einfach die mechanische Belastung in den Beinen, in den Oberschenkeln. Und ja, gibt's da irgendwas, wie man da eine Zahl dran heften kann oder wie man das messen kann?
Es gibt tatsächlich biomechanische Berechnungen, also wenn man da gerade an Minetti beispielsweise denken. Aber das natürlich dann, also da muss ich wieder sagen, Trailrunning ist halt vielfältig. Laufe ich eine Forststraße runter, laufe ich den technischen Trail, laufe ich den Bordsligen Trail, also das Gelände verändert sich. Ja,
absolut, ja.
Ja, dann macht es einen Unterschied. Ist es trocken? Ist es nass? Ja, es sind so viele Einflussfaktoren, wo ich sage, die kannst du gar nicht in so einen Algorithmus oder beziehungsweise auch in so eine Formel reinpacken. Wie soll das denn funktionieren? Da muss ich sagen, das ist mehr oder weniger Pi mal Daumen. Da probiere ich mich momentan aus, aber das ist halt echt schwierig.
Aber das ist ja vielleicht auch eine Message, oder ein Output oder ein Ergebnis, was jetzt hier rauskommt aus dem Gespräch, dass Trailrunning so schwierig determinierbar ist, dass man wahrscheinlich nicht, das ist so linear, wie du es jetzt machst mit dem Radsport, das ist wahrscheinlich so linear, die Übersetzung von Daten in den Algorithmus, in ein Ergebnis, das ist wahrscheinlich so linear nicht funktionieren wird, oder?
Ja, ich tue mich da mal ein bisschen schwer, da so absolute Antworten.
Ja, genau, für die Zukunft.
Ja, wo ich mir ein bisschen schwer tue, ist auch generell, wenn jemand über Datenanalyse beim Sport redet, weil ich habe immer das Gefühl, die Leute denken, entweder der kümmert sich um die Athleten, also so redet mit denen,
ja.
Oder der macht das Ganze datengestützt. Und das ist totaler Bullshit.
Ja. Nee.
Oder zu denken, so Trailrunning geht datengestützt nicht. Totaler Bullshit. Nur weil nicht alles geht, bedeutet nicht, dass Datenanalyse schlecht ist. Es hat halt also riesen Vorteile, die ich vorhin genannt habe, was man rauskriegen kann, dass man keine Chance hat, ohne rauszukriegen. Und es gibt halt Punkte, wo ich sage, da ist es absolut schwierig, die Sachen rauszukriegen, immer noch. Und auch beim Radsport. Aber beim Trailrunning noch viel mehr. Aber wo wir uns drüber im Klaren sein müssen, ist, dass in den letzten 5 Jahren und im letzten halben Jahr noch mehr sich Möglichkeiten entwickelt haben für einen Coach, wo der Erkenntnisse gewinnt mit, sag ich mal, einem großen Anfangsaufwand, aber dann einem geringen täglichen Aufwand, die ein konventioneller Coach, sag ich mal, nicht gewinnen kann, wodurch er mehr Zeit hat und bessere Erkenntnisse schafft und besser die Leute besser trainieren kann in der gleichen Zeit. Das ist erstmal so. Und wie viele Erkenntnisse und wie viel ich da, das ist vielleicht, hat irgendwo seine Grenze. Okay, ja. Aber das bedeutet nicht, dass Datenanalyse im Sport oder im Trailrunning-Sport schlecht ist oder dass Machine Learning oder KI im Sport schlecht ist oder dass der Trainer, der das anwendet, weniger Zeit mit dem Athleten verbringt. Im Gegenteil, der ist effizienter und hat eine höhere Erkenntnis und hat dann mehr Zeit, um mit dem Athleten zu sprechen. Und das ist manchmal sowas, was ich das Gefühl habe, in einem allgemeinen öffentlichen so Wahrnehmung ist es so, ach, das ist so ein Datencoach, oder? Nee, ich habe lieber einen, der mit mir redet. Er hat totaler Bullshit, genau das Gegenteil ist der Fall. Der hat die Zeit, mit dir zu reden, weil der hat die Erkenntnisse innerhalb von deutlich kürzerer Zeit, zumindest ist das, was er will. Und derjenige, der sich jede einzelne Strava-Einheit anguckt, weißt du, so da runterscrollt und guckt, oh, wie ist denn jetzt da das gestiegen? Und erstens hat er wenig Erkenntnisgewinn, ja, und der braucht da 5 Stunden für. Und dann hat er noch eine halbe Stunde mit dir zu reden. Ja, so, weißt du, was? Also da muss man ein bisschen das Ganze, das ist nicht immer unsere Erkenntnis ist, Trailrunning, da funktioniert Datenanalyse. Nee, es ist schwieriger und es stößt vorher an die Grenze. Aber deswegen bedeutet das nicht, dass das Bullshit ist. Absolut nicht.
Ja, nee, da schließt sich der Kreis auch wieder. Ja. Ja. Wir haben ja vorhin über Wirtschaftlichkeit gesprochen und über den Mehrwert für den Athleten letzten Endes. Also ich für meinen Teil, ich arbeite wirtschaftlicher damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann meine Dienstleistung, mein Produkt zum Kunden, zum Athleten, kann ich deutlich stärker individualisieren und spezifischer ausrichten auf seine Bedürfnisse, sage ich. Und deswegen sollte ich es nicht nutzen. Also ich wäre blöd, wenn ich es nicht nutze, ganz ehrlich.
Also das ist ja wirklich auch interessant. Michael, da sprichst du jetzt auch was an. Das ist auch vielleicht die Frage, was erwartet man als Athlet selbst von einem Coach? Und ich glaube, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Erwartungen und Herangehensweisen von den Athleten selbst. Ich meine, es gibt vielleicht auch die Athleten, die sagen, ja, mir ist jetzt gar nicht so wichtig, dass jetzt 100% man das Maximum, ich jetzt aus meiner Leistung raushole. Ich brauche jemanden, von dem ich ein Feedback kriege. Ich brauche einfach jemanden, der mir sagt, hey, du hast es gut gemacht. Und vielleicht auch so ein bisschen weichen Pull-Faktor, damit jemand überhaupt rausgeht. Und ist vielleicht auch die Frage, vielleicht auch an dich, Stefan, danach, mit dem eher datengetriebenen Coaching, klar, du sprichst auch den Athleten auch an, aber vielleicht sprichst du einen besonderen Typ von Athleten mehr noch an, oder?
Ja, also da muss ich ja widersprechen an dem Punkt.
Okay,
gern. Den Mehrwert für jeden letzten Endes, der es nutzt in dem Rahmen. Bestes Beispiel, ich schaue mir natürlich nicht nur die Leistungsdaten an, ich schaue mir auch tagtäglich an, wo steht der Mensch gegenüber, ja? Also wie erholt ist der? Ja, ich schaue auf das Belastungsmanagement deutlich stärker als, ich möchte immer behaupten, als andere Coaches, weil ich möchte natürlich wissen, warum ist der an dem Tag vielleicht nicht so leistungsfähig oder warum hat er so eine große Varianz in seiner Leistungsfähigkeit? Warum liegt das? In der Regel liegt das nicht am Sport. Ja, also meine Erfahrung ist, es kann am Sport liegen, dass man gegebenenfalls zu viel trainiert, zu hart trainiert. Aber in den wenigsten Fällen ist das der Fall. Ist das so? Ich habe die Erfahrung gemacht, das sind andere äußere Faktoren wie, hey, ich habe Stress in der Familie, ich habe Stress im Job. Das kann so vielfältig sein. Und da einfach unterstützend einzuwirken, also das gilt ja nicht nur für ein besonders kleinen Teil, das gilt ja für jeden von uns. Ja, es ist jetzt keine elitäre Dienstleistung, die ich anbiete, die nur für Elitesportler gedacht ist. Ganz im Gegenteil, es richtet sich viel stärker an Menschen, die eben mit diesen äußeren Faktoren jeden Tag zu kämpfen haben. Ja. Da geht es um Erholung, da geht es um Belastungsmanagement, wirklich smarte Entscheidungen, die getroffen werden.
Und also du, weil wo du deine Frage ja so ein bisschen auch abzielt, so, ne? Das ist ja jemand, der eine App haben möchte, die datenorientiert läuft, oder auch ein Trainer, der mit Data Science, Machine Learning, Deep Learning oder wie auch immer arbeitet, da muss der Athlet auch affin sein für Daten.
Das meine ich, ja.
Nee, warum? Das ist nicht der Fall.
Nee, muss er nicht.
Nee, muss er nicht. Warum denn? Das ist halt, das ist das, was der Job, was der Trainer für sich macht, die Erkenntnisse. Also, weißt du, wenn ich ein Malermeister engagiere, wenn der völlig automatisiert seine Farbe mischt, weißt du, das ist mir doch Bums, das ist mir egal,
Hauptsache die Farbe passt.
Am Ende, genau. Also wenn der Trainer gut ist, dann hat er diese ganzen Erkenntnisse, ich sag mal, jetzt mal als Beispiel die Herzfrequenzvariabilität, Sauerstoffsättigung, jetzt zum Thema Schlaf irgendwie und Schlafphasen, so. Aber dann sagt er nicht zu dir, deine HRV in der REM-Phase, die war jetzt nicht hoch genug, du musst gucken, dass wir die aerobe Belastung in der zweiten Phase der Peak-Belastung ein bisschen runterschalten. Ich sehe da, so redet er nicht mit dem. Sondern der sagt, hör mal, ich sehe...
Gibt's bestimmt auch welche, die das machen.
Ja, kann auch. Also wenn das der Athlet haben möchte, okay, schön und gut. Aber du, die Kommunikation zum Athleten ist halt im Endeffekt ist die gleiche. Ja, weißt du, du sagst dem Athleten dann auch, du schläfst gerade schlecht, ja, woran kann es liegen? Lass mal drüber reden, weil das ist gerade begrenzt für dein Training. So, und dann muss der Athlet nicht die Daten kennen, sondern das ist ja die Aufgabe vom Trainer. Das heißt, da findet ja eine Filterung statt und der Trainer redet mit dem Athleten normal. Der hat nur mehr Wissen und sein Wissen, was der hat, das beruht zusätzlich zu seiner Erfahrung, beruht das zusätzlich auf einem Datenkern, woraus der, sag ich mal, viel mehr Erkenntnisse hat. Das bedeutet nicht, dass der Athlet Spezialkenntnisse in Data Science haben muss, dass er alle möglichen Metriken auswendig kennen muss und dass der wissen muss, ich weiß jetzt nicht, wie eine V2 Max berechnet wird. Das ist völlig egal. Deswegen würde ich dem widersprechen. Es richtet sich nicht an den speziellen Athleten. Wohl dran ist gerichtet an Leute, die dem natürlich vertrauen. Aber Vertrauen ist generell, egal
ob Data Science
ist oder nicht, genau, ist die Währung des Coaches. So, das ändert sich dadurch auch nicht wirklich.
Also ich glaube, wo man das am besten Fall noch unterscheiden kann, ist tatsächlich die Affinität für die Technik letzten Endes. Also nicht nur wegen der Nutzung, sondern auch, also im begrenzten Sinne ja schon für die Nutzung, aber welche Devices nutze ich, ja, welche Tools nutze ich? Ja, nutze ich nur meine Pulsuhr? Track ich meinen Puls am Handgelenk oder track ich den über einen Brustgurt beispielsweise?
Handgelenk funktioniert nicht. Ganz vergessen.
Genau, darauf will ich hinaus. So, das ist genau der Punkt. Ja, wenn du da aber sagst, okay, Brustgurt finde ich unangenehm, will ich nicht, brauche ich nicht, mir reicht das übers Handgelenk, dann ist es natürlich auch nicht die richtige Dienstleistung, es ist nicht der richtige Coach. Denn, sind wir ehrlich, garbage in, garbage out. Ja, also wenn ich Mülldaten kriege, da kann ich basteln, wie ich möchte, da passiert halt nichts. Da bleibt man halt immer Müll. Ja, das ist so ein bisschen das Thema. Genau wie mit Power. Ja, also je mehr Daten ich bekomme von einem Athleten, je besser die Daten sind, desto besser ist meine Aussage oder beziehungsweise desto besser kann ich sie interpretieren, um auch entsprechende Entscheidungen treffen zu können. Ja, und wenn da die Notwendigkeit nicht gesehen wird, ja klar, dann kann man das auch einfach nicht wahrnehmen für sich zum Coaching. Da muss ich dir recht geben.
Ja, wir hatten ein Gespräch noch irgendwann die Tage mal zu dem Thema, gerade im Trailrunning, wie es früher auch war, so ein bisschen. Ja. Und es ist heute sicherlich auch noch so, dass es da Leute gibt, die sagen, dieses ganze Training so, und dann sagt er mir genau, was ich tun soll. Also ich will einfach nur in der Natur und in Ruhe rauslaufen. Ich habe keine Lust auf den Stress. So. Und das ist völlig legitim. Also keiner muss einen Trainer haben, ist völlig legitim. Aber da spricht natürlich auch so ein bisschen eine Angst und eine eigene, sag ich mal, so ein bisschen so ein Glaubenssatz auch mit. Ja. Dein Motto,
ich möchte mir keinen Stress machen, ich habe Angst vor Leistungsfähigkeit. Also da sind ja auch Ängste, die da mitspielen. Allein in der Aussage schon sind Ängste, die da oder Glaubenssätze, die da eine Rolle spielen. Und manchmal schadet das halt, also das ist ja nicht immer nur leistungsgetrieben. Weißt du, wenn ein Trainer zu dir sagt, du hör mal, ich sehe, du verbesserst dich, bleib easy, du darfst heute mal einen Ruhetag. Oder geh einfach nur raus in die Natur, genieß den Tag. Dann kann das einem auch eine Sicherheit geben, auch für jemanden, der jetzt nicht sagt, ich will mich bis in die letzte Spitze optimieren mit Daten, auch für denjenigen kann das eine Sicherheit geben, wenn der Coach die Sicherheit hat und auch die Sicherheit ausstrahlt, weißt du? Hm. Und deswegen ist es nicht nur für welche, die sich die letzten 0,5% optimieren wollen, sondern ist es dafür da, dass der Coach eine Sicherheit hat.
Ja.
Wenn der Coach eine Sicherheit hat, dann strahlt er eine Sicherheit aus, gibt die Sicherheit an den Athleten weiter und dann kommt es nicht darauf an, dass der Athlet jetzt nur leistungsorientiert ist, sondern dass der sich dann auch bei dem Coach gut aufgehoben fühlt und sicher fühlt.
Ja. Ja, ich kann das nur von mir berichten. Also ich würde sagen, ich stehe da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also ich kann mich da voll wiederfinden in dem, was du gesagt hast. Großteil meiner Motivation kommt da drin, rauszugehen, in der Natur zu sein und so. Aber ich habe ja auch trotzdem das Gefühl, ja, und Spaß zu haben, vor allen Dingen. Aber Spaß ist bei mir trotzdem auch voll verlinkt mit, dass ich leistungsfähig bin. Ich will jetzt nicht unbedingt Rennen gewinnen, aber einfach um meine langen, krassen Touren draußen machen zu können und die in der Zeit zu schaffen, die ich habe, muss ich einfach fit sein. Und klar, da mache ich da manchmal ein strukturiertes Training den notwendigen Type-2-Fun dann halt manchmal so. Ja,
und genau. Nichtsdestotrotz, klar, ich meine, ein Coach kostet viel Geld.
Du musst mal
drüber reden und du brauchst einen Mehrwert, damit du sagst, das lohnt sich auch für mich, dieses Geld zu investieren. Klar, wenn ich jetzt ganz viel Geld habe, ist mir das vielleicht weniger wichtig als für jemanden, der nicht so viel Geld hat. Klar, brauchst du einen Mehrwert. Das ist sicherlich was ein Coach immer erreichen muss. Aber der kann halt anders ausschauen als nur immer Leistung, 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 sondern der kann halt auch ausschauen, hör, ich fühle mich echt ausgebrannt und ich möchte nur diesen Lauf finishen. Ich freue mich da so drauf auf den Transalpine Run oder sonst was. Und ich brauche jemanden, der mich ein bisschen überwacht und der mir Sicherheit gibt. Und ich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das sind halt wahrscheinlich 50% der Athleten beim Michael-Arndt-Training gewesen. Und ich könnte wetten, dass es bei dir jetzt gerade wahrscheinlich nicht weniger sind. Vielleicht
wenigstens 30. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar tatsächlich mehr sind.
Ja. Und was waren 50%?
Naja, die nicht die letzten 5% Leistung oder
0,5%
Leistung wollen, sondern die einen Coach haben wollten,
der
denen ein bisschen hilft im Alltag, mit allem Stress, mit allen Anforderungen, Sicherheit gibt, die außerhalb vom Training auch auf so ein Rennen vorbereitet und einfach das Zuversicht und die Sicherheit gibt, zu sagen, hey, ich begleite dich damit und ich passe auf dich auf, dass du erstens dich nicht überlastest, im Alltag zurechtkommst und wir schaffen das zusammen. Ohne jetzt die letzten 0,5%. Und wenn du da jemand hast, der die Metriken im Ziel hat und dir nicht, sag ich mal, wie ein LLM nur nach der Schnauze redet, das ist schon viel wert.
Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Thema Daten und Trailrunning, das vielleicht auch ein bisschen so in die Zukunft blickt, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, um das grob zusammenzufassen, hast du ja einen ganz schönen Luxus beim Radsport, weil du sehr geile Daten bekommst, die der Algorithmus quasi ohne da viel zu bearbeiten so verwenden kann. Beim Trailrunning ist quasi nicht die Datenverarbeitung das Problem, sondern ich habe, so wie ich es verstanden habe, tatsächlich die Datenermittlung. Also weil du ein Wattmesser beim Trailrunning funktioniert ja einfach nicht so linear. Der ist ja quasi, der hat Beschleunigungssensoren und hat einen Algorithmus, worüber er dann das Watt zurückrechnet. Ein Wattmesser beim Radsport misst direkt die Leistung. Also das ist ja nicht so linear. Also wenn da aber die beim Trailrunning die Ermittlung der Daten noch das Herausfordernde ist, vielleicht direkt die Frage dann an mich. Meinst du, du wirst deine App in dem, so wie du es jetzt machst, irgendwann auch für Trailrunner anbieten können?
Es gibt im Moment noch genug zu optimieren beim Radsport, dass ich da jetzt nicht direkt aus bin. Das ist ein schönes Ziel, irgendwie auf andere Sportarten auszuweiten. Ich würde sagen, auf dem Niveau, auf dieser Genauigkeit wird es wahrscheinlich nicht gehen, automatisiert in den Laufe der nächsten 5 Jahre, was eben an den Inputdaten liegt. Aber es sind nicht nur die Inputdaten. Also nehmen wir nur mal Ernährung. Beim Rad quasi habe ich kaum Belastung auf den
Magen.
Beim Trailrunning ist es ein Riesending, wann ich wie viel Ernährung einnehme. Beim Radfahren kann ich 120 Gramm Kohlenhydrate einnehmen. Ja, wenn ich das ein bisschen trainiert habe, ist beim Trailrunning einfach nicht der Fall. Ich habe die Downhill-Geschichte, ich habe die Steilheit im Gelände, die auf einmal mich zwingt zu gehen. Beim Radfahren habe ich nur aufstehen vielleicht mal so, aber das sind für ein paar Meter oder sitzen, aber sonst habe ich da keinen Unterschied. Also das Trailrunning ist halt, was auch Hitze, Kälte angeht, nochmal, also klein gibt es Kälte auch beim Radfahren ohne weiteres, aber ich bin, sage ich mal, nicht so lange so exponiert wie beim Trailrunning, da ist gelinde nochmal eine größere Geschichte. Von dem her würde ich nicht so sagen, es sind nicht nur die Inputdaten. Und auch die Rennen sind sehr unterschiedlich. Ja. Also vergleichen wir, okay, wenn ich jetzt irgendwie so ein Matterhorn Ultrax Sky Race nehme oder ich nehme halt irgendwie den Rennsteiglauf oder so, beides ist ganz grob im Bereich Trailrunning irgendwie zu verorten. Aber sowas gibt's halt beim Radfahren, sag ich mal, Profirennen gibt's vielleicht noch Paris-Roubaix mit Kopfsteinpflaster oder so, ne? Oder Estrada Bianca, aber sag ich mal, im normalen Sport, worauf du hintrainierst, das ist halt alles Asphalt, ne? Und das sind halt, also deswegen, das ist nicht alles und da sind auch ein paar Sachen, die lassen sich ja nicht lösen. Also diese Unterschiede, die ich gerade aufgezählt habe, da kann ich ja noch so gute Messwerte haben. Diese Varianzen, die Trailrunning an sich einfach mitgibt, weil es in einem höheren Umgebung stattfindet, das wird sich nicht ändern lassen.
Okay.
Von dem her, ich hätte vor einem halben Jahr, hätte ich KI völlig anders prognostiziert, als es jetzt schon ist. Deswegen höre ich auf mit Prognosen, wie KI das in Zukunft hinkriegen wird. Also das ist einfach nicht vorhersehbar. Aber was ich glaube, ist, dass der menschliche Faktor an sich immer einen Wert haben wird.
Ja.
Weil wenn ich unsicher bin und ich habe Angst vor einem Wettkampf und ich habe einen guten Kumpel, mal egal ob es ein Coach ist oder einfach nur ein guter Kumpel, der mir sagt, Alter, du hast gut trainiert, wie Stefan damals 2015, um den Bogen nochmal zu sagen, hey, du schaffst die Top 3, ich weiß das. Das gibt mir ein ganz, ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Sicherheit, als wenn LLM das sagt. Ja, also KI das sagt. Also von dem her, ich weiß nicht, wo wir in einem halben Jahr sind. Ich weiß nicht, wo wir in 5 Jahren sind. Kann ich nicht sagen. Aber ich hoffe, dass möglichst lange dieser Faktor Mensch irgendwie in der ganzen Rechnung nicht komplett auslöschbar ist, auch wenn ich genau das Gegenteil versuche.
Okay. Aber gute Nachricht für dich, Stefan.
Ja, also der Faktor Mensch, der spielt natürlich eine gewaltige Rolle. Aber wenn man das nochmal aufgreift, also ich sehe das schon so, dass man, es wird ja viel auch nach Trainingsplänen im Trailrunning trainiert. Und da denke ich, könnte man schon gewissermaßen automatisieren oder über eine KI einen deutlich dynamischeren Trainingsplan natürlich auch generieren lassen oder beziehungsweise durchlaufen. Also das funktioniert schon, ja, aber
ja,
also ich sag mal, was die Zukunft ist die Frage.
Ja. Stefan, so gescherzt darüber gesagt, also ich mache ein extrem gutes Fertigessen, das ist gesund, ist dreimal besser als eine Fertigpizza, ja. Und langfristig schmeckt gut, langfristig die deutlich bessere Ernährung, als wenn ich die Fertigpizza irgendwo mir kaufe. Aber es bleibt halt Fertigessen so. Ne?
Ja.
Und das wird wahrscheinlich auch so sein. Wir werden extrem gutes Fertigessen hinkriegen, wo der Athlet sich tagtäglich gut ernähren kann von.
Ja.
Aber es wird nicht die Sterneküche werden. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ne?
Okay. Aber es ist deutlich. Aber der Faktor ist vielleicht
deutlich besser als Tiefkühlpizza.
Ja. Dann kommt da vielleicht auch der wirtschaftliche Faktor rein mit dem Preis. Du kannst natürlich dann für einen viel geringen Preis anbieten.
15 im Vergleich zu 150, 250.
Ist halt doch ein Unterschied.
Das ist einfach ein riesen
Faktor. Dann nehme ich vielleicht auch den Kauf, dass es vielleicht ein bisschen weniger gut funktioniert. Ja.
Von mich das Kompliment mit als Sternekoch angesehen zu
haben. Ich hatte gesagt, das war ein Beispiel.
Okay. Cool. Ja, wie kommen wir jetzt ein bisschen weicher und ein bisschen nicht ganz so deep aus diesem Podcast raus. Vielleicht frage ich euch nochmal zum Abschluss.
Da hättest du den keiner Alkoholpreis
hinstellen. Ja. Ja, das war der Fehler. Mist. Aber trotzdem, ich versuche es trotzdem, die persönlichere Frage. Wie guckt ihr, die ja jetzt schon vor 15 Jahren mit diesem Sport betrieben habt, Trailrunning, wie guckt ihr derzeit auf die Trailrunning-Szene? Vielleicht wenig weg von der rationalen Datenanalyse, mehr so zum emotionalen.
Ja, ich bin ja jetzt nicht mehr so drin, ehrlich
gesagt. Ja, vielleicht gerade spannend, so von außen so ein bisschen.
Ja, also ich finde es von dem her spannend, weil Trailrunning, glaube ich, schon immer, das habe ich vorhin mal so angedeutet, das ist nicht wie Tennis, ja. Trailrunning ist schon immer so ein bisschen Kompensation auch für sonstige Probleme gewesen. Immer.
Voll.
Ja. Und das ist halt lustig, wie sich Gruppen bilden.
Extremsport ist halt so ein bisschen
allgemein. Genau, Extremsport im Allgemeinen ist immer eine Kompensation für persönliche Probleme in gewisser Weise. Sag ich selber als jemand, der das
hat.
Ja. Und das ist ja auch nicht schlecht, jeder hat ja welche irgendwie und jeder braucht halt irgendwie versucht, eine Lücke zu füllen in seinem Leben.
Ja.
Das macht man nach dem Sport und das ist, glaube ich, die gesundeste
Art. Wovor rennt ihr eigentlich weg?
Ja, genau. Ein bisschen ist das ja so. Das
ja, ja schon voll.
Sagen. Und wie gesagt, das ist die gesündeste Möglichkeit, damit umzugehen. Es gibt ganz viele Ungesunde. Von dem her ist das ja gut. Aber es ist interessant halt, wie sich mittlerweile halt so ein Grüppchen bilden, weißt du? Also so Es gibt so eine Influencer-Szene so, die das macht. Es gibt dann welche, die kommen dann eher so mal aus dem Triathlon. Dann gibt es andere, die sie ganz anders wieder Trailrunning interpretieren. Und ich glaube, früher war das mehr gemischt. Dass das so eine, man hat sich so getroffen, der Dennis, ja. Irgendwie Wischnewski damals mit Trailrunning, ja. Mit seinen Revierguide so.
Revierguide.
Genau, da hat sich einfach so eine wild durchgemischte Gruppe getroffen, von komplett durchtätowierten bis zu dem, sag ich mal, Beamten, mhm. Der irgendwie nochmal so einen Kick braucht und nochmal ein schönes Elfenrun finishen möchte.
Was ja geil war, ne?
Was geil war, voll.
Ja.
Da waren Leute, wo du gesagt hast, boah, krass, wir haben eine Gemeinsamkeit, aber sonst sehe ich keine.
Ja. Ja.
So, und heutzutage merke ich, dass das ein bisschen mehr separiert wird, habe ich zumindest den Eindruck.
Ja.
Ja, das finde ich an sich schade. Auf der anderen Seite finde ich schön, wie viel Trailrunning unterschiedlichen Leuten gibt. Ja, und das hat sich so ein bisschen nochmal mehr herauskristallisiert.
Ja. Ja. Stefan, hast du noch persönliche Trailrunning-Ziele oder wie kannst du da was ergänzen, was Micha gesagt hat?
Wolltest du das Ziele von mir wissen oder was ich jetzt zur Szene sage?
Beides. Such dir das aus, was du lieber beantworten möchtest.
Beides nicht. Ja, zur Szene, der Micha hat das ja gesagt, also es ist extrem vielfältig geworden, ja, aber letzten Endes sind es auch Gruppierungen, die tatsächlich sehr, sehr stark voneinander dann auch, wie soll ich sagen, früher waren es mehr heterogene Gruppen, sag ich es einfach mal, jetzt sind es mehr homogene Gruppen tatsächlich, aber man letztendlich hat die Vielfalt zugenommen, muss man ganz ehrlich sagen, die Einflüsse haben zugenommen. Und früher stand man halt an der Startlinie, kannte noch jeden persönlich, ja. Hat mal Shake Hands gegeben, heute sind die Events deutlich größer zum Teil geworden und ich sag mal ein Stück weit unpersönlicher.
Ja, absolut.
Das ist weder schlecht, noch sag ich, dass es gut ist, also ich meine, ich sehe das eher neutral. Ich finde die Entwicklung vom Sport super spannend, ja. Dass Trailrunning nach wie vor noch wächst und so viele Leute auch in seinen Bann zieht, sage ich mal, so viel Leidenschaft dann auch zu sehen ist. Weil wenn ich mir das anschaue, wie hart dann auch für die Ziele teilweise gearbeitet wird, ja, und wie viel Energie die Menschen das dann neben ihrem Alltag dann auch irgendwie wuppen, die ganze Geschichte. Ich finde das geil, ja, und lass mich da jedes Mal auch gerne wieder anstecken von jedem Einzelnen, mit dem ich da zusammenarbeiten darf. Und das macht mir auch Spaß. Ganz ehrlich, ja. Das
sind ja auch ein bisschen die Geister, die wir gerufen haben, oder? Also wir haben damals mal gedacht, das muss
passieren. Ihr seid schuld eigentlich.
Ja, wir sind schuld, aber du bist auch schuld. Du warst auch in der Szene und bist auch interessiert daran,
dass
das besser wird. Und wir haben damals immer, wenn ich überlege, die Anfänge so, weiß ich nicht, so 2012 UTMB oder sowas, ja. Wenn man es mit heute vergleicht, das ist einfach so ein krasser Unterschied. Damals haben wir das schon gefeiert und wir waren schon da und haben, sag ich mal, waren die Ersten, die mit in Frankreich waren und haben den Leuten hier erzählt, wie geil der UTMB irgendwie
ist. Ich kann mich noch erinnern, dass du das voll geil fandest, dass man in Chamonix einfach Jim Worms, der getroffen hat, ein Selfie mit ihm gemacht hat, ein Eis gegessen hat. Ja.
Das ist auch gar nicht so lange her. Aber
ich meine, ist heutzutage undenkbar, wenn du in Chamonix bist. Ich war die letzten Jahre da, keine Chance.
Nee. Nicht mehr, die verstecken sich. Und das war halt noch so, und das war auch noch vor Jim Worms, vor der Zeit so.
Ja.
So ein Sebastian Chagnon oder sowas. So, das sind ja noch Zeiten, die sind deutlich davor gewesen. Das waren dann, also das war einfach eine. Also das war cool so an sich, aber wir haben damals, da haben wir die Geister gerufen, haben gesagt, boah, das hat hier richtig Potenzial und das ist richtig geil. Naja, und jetzt gibt's Influencer-Häuser und irgendwelche Teamhäuser, wo das genau gekommen ist, was wir damals eigentlich den Leuten erzählt haben, was geil ist. Und jetzt ist das alles so. Und jetzt können wir nicht hingehen und sagen, ah, damals war es viel besser. Also ich meine, das ist halt auch irgendwie lächerlich. Also
ja.
Von dem her, das sind die Geister, die wir gerufen haben, alle, die wir wollten. Jetzt ist natürlich irgendwo Iron Man drin in dieser ganzen Geschichte und jetzt ist viel Geld in der Geschichte und jetzt gibt's natürlich auch ein paar Nebenwirkungen, die wir vielleicht nicht so mögen und jetzt sind wir natürlich auch alle ein bisschen nostalgisch.
Alle profitieren ja auch alle davon letzten Endes. Also die Auswirkung ist ja natürlich, dass wir auch geilere Ausrüstung für den Trail haben. Ja? Also wenn ich mir allein mal die Entwicklung im Bereich Schuhe anschaue, ja, das ist einfach der Wahnsinn. Ja,
das ist wieder für Botten gelaufen.
Meine erste Schuhe war von Salomon der XA Pro. Also das waren Wanderschuhe, ja. Und da habe ich total gefeiert, weil der schön weicht war und
super. Okay, jetzt hast du absolut die positivste Entwicklung rausgezogen. Das ist tatsächlich der Fall. Also, ja. Aber ich fand es schon okay, dass wir so ein bisschen Nostalgie hier verspielt haben und dass man auch mal sagt, einige Sachen waren früher auch ganz cool. Das finde ich, ist auch voll legitim. Ja.
Bildet ja auch das Trailrunning ab, oder?
Ja, eben.
Ich meine,
auf der einen Seite eben, und wir, ich glaube, das kann man, also das beanspruche ich erstmal für uns, ohne jetzt der Eigenlob, aber wir haben eine sehr hohe Spreizung zwischen, wir waren mit die Ersten, die dieses Trailrunning irgendwie zumindest in Garmisch reingebracht haben. In Deutschland würde ich sagen, vielleicht eher so die zweite Generation, da gab es auch noch ein paar, die waren noch ein paar
Jahre voll
dran, so, ne? So, aber zumindest mal die zweite Generation so von Trailrunnern, wo es jetzt vielleicht die vierte oder fünfte ist. Aber auf der anderen Seite sind wir jetzt auch dabei und versuchen halt ganz in der Spitze solche mal Neuerungen reinzubringen. Und ich, das ist halt eine große Spreizung und ich meine, das ist halt was wir selber irgendwie, wo wir Bock drauf haben, so. Aber das bedeutet ja auch, dass man immer offen und aufgeschlossen zu neuen Sachen ist und nicht zu neu nostalgisch. Ja,
nee, aber immer absolut. Darauf
zurückblickt und sagt, hey, da ist auch viel Erfahrung und da ist auch viel Wissen vielleicht da. So.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Cool. Danke, Michael. Danke, Stefan. Hat Spaß gemacht. Sowohl die Nostalgie-Runde als auch der Daten-Deep-Dive. Ja, falls euch das da draußen gefallen hat, empfehlt es gern weiter. Lasst uns eine Bewertung da und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Danke, Michael. Danke, Stefan. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.